Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen an alle Live-Hörer. Naja, es ist schon fast 10:30 oder kurz nach 10:30. Wir begrüßen euch jedenfalls ganz herzlich hier zur Ausgabe 43, der letzten Ausgabe von Channelcast im Jahr 2014. Und wir sind wie immer beim Alex in der Wohnung. Servus Alex.
Hallo.
Und hi, Alex. Der Andreas ist auch da.
Willkommen, ihr stimmt.
Und diesmal zugeschaltet aus dem hohen Norden via Skype der Markus. Servus Markus.
Moin moin und servus.
Oh, du bist richtig laut und ich kann man auch gut richtig hören. Ja, ich mach dich mal ein kleines bisschen leiser, aber es passt schon. Ja, ich kann den Markus sehen. Wir haben heute erstmals den Versuch, ihn per Skype zugeschaltet. Wir sind eigentlich ganz begeistert. Die Qualität ist doch annehmbar, also ist schon in Ordnung. Ich kann ihn sehen, weil er seine Kamera angeschaltet hat. Ich kriege die irgendwie heute an meinem MacBook nicht an den Start, warum auch immer. Aber für uns ist das heute sowieso erstmal ein Test gewesen, ob es überhaupt funktioniert. Es funktioniert. Möglicherweise können wir das in Zukunft noch öfter nutzen. Die Hörer können dich nicht sehen.
Schade eigentlich.
Ja, das ist heute schade, ja.
Markus sieht ganz verändert aus.
So frisch, frisch rasiert. Der Alex, der wadet immer so. Bei dir, du hast irgendwie immer das Ding genau so, dass wenn du, oder bist du das?
Ich glaube, ich bin der Wader.
Ich glaube du, ne? Irgendeiner wadet immer.
Ja, ich versuche mich zu entwaden.
Ja, ich glaube, die Audio-Software, die kriegt das dann am Schluss irgendwie raus. Also wird man dann schon hinkriegen. So, bevor wir heute anfangen, lass mich mal auf den Themenplan schauen. Ich habe da einiges auch noch mit draufgeschrieben. Housekeeping. Housekeeping heißt, wir schauen mal in unseren Posteingang. Und ich glaube, oder ich weiß, dass zwei Pakete für uns angekommen sind.
Ja,
und
hier.
Der Andreas hat die...
Ich habe eben schon geschleppt.
Freundlicherweise auch mit hochgeschleppt. Und wir machen jetzt erstmal Bescherung. Und der Andreas packt mal das erste aus. Was steht da drauf?
Das ist ein Ostpaket.
Ein Ostpaket.
Von
früher ging das immer zur Weihnachtszeit andersrum. Ne? Da haben wir vom Westen in den Osten. Ne?
www.meinostprodukteladen. Hier können Sie Ostpakete verschicken. Absender F. Födisch und A. Limmer GbR.
Okay.
Mein Ostprodukteladen.
Dann schauen wir mal rein. Ich sag ja, früher hatten wir doch hier, was heißt wir? Früher wurde doch aus dem Westen immer Pakete
Care-Pakete.
Gen Osten geschickt mit Kaffee, ne, der gute Bohnenkaffee.
Ich grüße meine Tante in der DDR.
Genau, die Feinstrumpfhose.
Hieß es immer im Fernsehen.
Und ich weiß nicht, was war da noch alles immer mit dabei, irgendwie so Sachen. Tja, Markus, du hast es leider da im Moment gar nichts davon, aber so ist das nun mal halt.
Ich habe übrigens noch die Gummibärchen hier vom letzten Mal.
Ja,
kann ich gerne an den Tisch holen wieder. Ja.
Markus ist auch gerade nicht da, wie ich sehe. Keine Ahnung, was er macht. So, das ist jetzt ganz schön für die Hörer. Die hören es nur rascheln und denken sich, was ist denn da los? Das ist schon mal gut verpackt. Oh. Ui.
Zetti.
Also es gibt
Zetti Knusperflocken.
Es gibt offensichtlich Ostsüßigkeiten.
Oh, sensationell. Vikana, mein Lieblingskeks. Der einzige runde Butterkeks.
Aha, okay. Kanntest du den?
Nein.
Nein,
da steht da drauf.
Ah ja, Vikana, mein Lieblingskeks.
Boah, das ist auch gut. Tangermünder Nährstange.
Aha.
Spezialität mit Tradition. Ich würde sagen, man nennt das inzwischen Müsli-Riegel. Aber es ist kein Müsli.
Aber
Nährstange
ist auch ein
Nährstange tatsächlich.
Ah, hier. Von Dr. Quent. Dresdner Russisch Brot.
Das habe ich schon mal gesehen.
Ah, die Original-Halloren-Kugeln. Hier, das gebe ich dir mal rüber.
Oh, vielen Dank.
Das ist hier was für Markus. Sieht total vegetarisch aus. Bambina von Zetti. Buttermilch-Karamell mit gerösteter Haselnusssplittern, umhüllt von zartschmelzender Vollmilchschokolade mit Kuh.
Sehr schön.
Vegetarische Kekse, das ist ja sensationell.
Ja, ist unglaublich. Ah, das hier für mich, kalter Hund, Oma Hartmanns kalter Hund. Gekühlt servieren. Alex, pack's mal in den
Kühlschrank. Das ist aber nicht mehr vegetarische kalter Hund.
Nein, nein, wedelt auch noch mit dem
Schwanz in die Packung. Ich gerne mag.
So, jetzt hier gibt's noch Wurzener Zartbitter. Utz Certified Kakao.
Okay.
Ein Original Hansa-Keks-Paket von Vikana und ein Paket Othello-Keks mit viel Kakao.
Also Vitana und Zetti scheinen so also zwei Süßigkeitenmarken zu sein, die wohl im Osten sehr populär waren. Seit 1906, schau an.
Und uralt. Wem haben wir jetzt das Paket zu verdanken?
Ja, genau. Steht da irgendwie was drauf oder irgendwie was mit dabei?
Ja. Absender F. Würdisch und A. Limmer GbR, Mein Ostprodukteladen, Hinrichsenstraße 37 in Leipzig.
Das war schön. Dann ganz herzlichen Dank für das Care-Paket.
Und wer sich das mal genauer anschauen möchte, der Artikel sollte auf www.meinostproduktelladen.de und kann dann ein Ostpaket verschicken. Hier, schau das mal an, Alex.
Ja.
Okay, Paket Nummer... Donnerwetter, ist das groß. Paket Nummer 2.
Mhm. Von Amazon?
So. Von Amazon. Weil wir so nett über sie berichtet haben.
Ja, wahrscheinlich kommt es schon von Jeff Bezos direkt.
Da ist eine Natter drin.
So wird's sein.
Und es steht drin, Jungs, ihr berichtet mit gespaltener Zunge.
Nee, wahrscheinlich ist da jetzt ein Pferdekopf drin.
Ja. Das wäre ein Angebot, was wir unmöglich ablehnen können.
Ganz genau.
Nee. Ja, hallo.
Ja, mit dem Kaffeelöffel im Paket aufzumachen ist nicht ganz einfach.
Du, ich kann dir auch ein Messer bringen.
Ist schon okay.
Und hier liegt auch noch eine Gabel.
Der Löffel ist sensationell scharf.
Das hat das ja schon fast.
Das ist merkwürdig, wenn man eure komischen Aktionen nur hört, aber gar nicht sieht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ah, oh Donnerwetter. 4 Pack Wasabi-Nüsse.
Ui.
Ui. Ja, Wahnsinn. Das ist doch mal sensationell. Boah,
für jeden einen. Mhm. Also magst du Wasabi-Nüsse, Markus?
Gerne.
Also da haben wir jetzt hier mal 350 Gramm für dich am Start. Die heben wir dir natürlich auf, ne?
Da, schau hier, ein Geschenk von Michael Schickram.
Ah, das ist nett. Vielen Dank. Michael Schickram, unsere Schattenredaktion, der auch hier immer fleißig Themen mit einträgt. Im Übrigen natürlich auch mal an die Hörer gerichtet, wenn ihr Themen habt oder sagt, da solltet ihr mal drüber sprechen oder da könnte ich sogar irgendwie was beitragen, wie auch immer. Einfach melden bei uns auf der Homepage channelcast.de, findet ihr genügend Anlaufstationen, um uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Oder ihr sprecht einen direkt an oder ihr schickt eine Mail an rohrpost@channelcast.de, wie auch immer. Da darf man ruhig mal Themen auch einreichen, also durchaus gewünscht. Ja, dann ganz herzlichen Dank den Spendern und da können wir jetzt ordentlich futtern, würde ich sagen.
Genau.
Wunderbar. Ich habe hier auch nochmal die Gummibärchen
auf den Tisch geholt. Tu die Mäuse da weg.
Butterbrezen haben wir auch noch da.
Butterbrezen haben wir auch noch da. Ich habe da hinten noch bei meinem Weihnachtskalender war Salami, was halt so in einem Weihnachtskalender ist.
Also wenn wir irgendwas rascheln.
Ja, wenn du von euch einer dann noch hier so einen Salami-Stick möchte.
Ah, sehr schön.
Christian.
Dankeschön. So, was haben wir denn noch vergessen? War nicht noch irgendwas offen vom letzten Mal, was noch irgendjemand nachrecherchieren wollte? Oder wenn man sich das nicht aufschreibt, ist es weg, ne? Oder?
Du musst immer nachfassen, Christian.
Ja, ich muss nachfassen. Ich muss das mal irgendwie anders machen, sonst funktioniert das einfach nicht. Wunderbar. Na gut, wenn dem so ist, macht ja auch nichts, dann hätte ich gesagt, steigen wir mal ein und gehen mal die aktuellen Personalien kurz durch, was passiert ist in der Branche. Ich glaube, das mit wichtigste oder die aussehenerregendste Personalie, die jetzt im Dezember stattgefunden hat, war der Markus Ade, ist nicht mehr bei der Ingram Micro. Ade war, wie lange war der dort? Ein Jahr und, ne?
Acht Jahre. 7 oder 8 Jahre.
Ja, aber nicht bei der Ingram noch nicht in der Position.
Nein, nicht in der Position.
Da war er, glaube ich, ein gutes Jahr.
In der Position
Jahr, ne?
War er etwas über ein Jahr.
Mhm. Etwas über ein Jahr, ganz genau. Und ja, es gibt auch einen Nachfolger. Andreas, erzähl doch du mal ein bisschen was.
Was, dazu. Ich?
Ja, natürlich.
Also, das ist ein Ding.
Muss ja nicht immer alles ich machen.
Ja.
Aber der Markus schnalzt auch schon mit dem Finger, der sagt dann auch noch was dazu.
Echt?
Ja.
Fang mal an, Andreas.
Ich fange mal an. Also, der Nachfolger ist Ernesto Schmutter.
Ja.
Wer Ernesto Schmutter kennt, weiß, Ernesto Schmutter ist schon ewige Zeiten bei der Ingram.
Seit 95.
Das hätte ich jetzt wieder nicht gewusst, die genaue Jahreszahl. Das ist aber echt eine sehr lange Zeit. Also Ernesto gehört schon fast zum Inventar bei der Ingram. Und Ernesto Schmutter ist jemand, der über die letzten Jahre sehr gefördert worden ist, immer wieder andere Positionen besetzt hat, sehr viel internationale Erfahrung hat, bei der Ingram in Brasilien tätig gewesen ist, eine Zeit lang, um da an Aufräumarbeiten, nenne ich das jetzt mal ein bisschen flapsig, teilzunehmen.
Ja. Das ganze POS-Geschäft aufgebaut, ne?
Der das POS, DC Post, Stichwort DC Post, also das POS-Distribution aufgebaut hat. Das war ja eine Übernahme und er hat das in Deutschland ausgebaut und europaweit skaliert. Und ich sag jetzt mal eins, ich fand diese Personalie total überraschend.
Überraschend?
Also ich fand nicht überraschend, dass Ernesto den Job gekriegt hat. Mhm. Ich fand total überraschend, dass der Markus Ade von jetzt auf gleich weg gewesen ist.
Ja. Markus, was sagst du denn da dazu?
Danach war ja noch, nachdem die Pressemitteilung am Abend kam, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Tag war, ich glaube am Donnerstagabend, ja, gab es Freitag eine Telefonkonferenz mit Gerhard Schulz, wo wir uns auch alle eingewählt hatten, und da hat Gerhard Schulz so etwas die Hintergründe dieser Personalie erläutert. Er vorweg, na klar, war auch für mich super überraschend, dass Markus Ade weg ist. Und da kam so ein bisschen raus, da wurde ja auch danach noch viel, viel diskutiert über die Inhalte dieser Telefonkonferenz, dass Gerhard Schulz ja etwas unzufrieden wirkte, dass sich nicht genug bemüht wurde um eine internationale Ausrichtung. Sprich, da war es immer sein Grundsatz, man muss doch den europäischen Gedanken auch im Kopf haben und nicht nur auf Deutschland oder hier die Dachregion schauen. Was ich immer etwas merkwürdig fand, weil wenn ich verantwortlich bin für Dach, also ja noch ein Haar dran bei der Position von Markus Ade, sprich Ungarn, bin ich natürlich primär darauf bedacht, die Region, die ich zu verantworten habe, mich um die zu kümmern und nicht noch den Engländern oder den Franzosen jeden Tag zu helfen oder anzurufen, was die so machen. Das macht ja Gerhard Schulz als Europachef. Insofern fand ich diesen implizit geäußerten Vorwurf, dass da zu wenig sich um die anderen Länder gekümmert wurde, etwas merkwürdig, muss ich sagen, weil der Markus Ade ist halt für DACHH verantwortlich gewesen, ne? Und der im Gegensatz zum Ernesto Schmutter, der jetzt ja nur in Anführungsstrichen Deutschland hat. Und dieser Vorwurf schwang so ein bisschen mit, als ob sich da nicht genug bemüht wurde mit den Kollegen in den anderen Ländern.
Also ich kann mich zumindest noch erinnern an den Zeitpunkt, als der Gerhard Schulz, damals eben noch Deutschlandchef, Deutschland, Österreich, Schweiz, war ja damals auch schon so, den Markus Ade an Bord geholt hat. Markus Ade war ja vorher bei Tech Data. Und ist ja dann gewechselt zu Ingram.
Markus Ade war nicht mehr bei TechData.
War nicht mehr bei
TechData. Ganz kurz bei der MaxData.
Ganz kurzes Gastspiel
allerdings. Was allerdings ein sehr, also nicht eine wirklich glückliche Geschichte gewesen ist.
Richtig. Und ich weiß noch, als Gerhard Schulz war unheimlich stolz drauf, dass der Markus Ade bei der Ingram anfängt. Und hat ihn also in den höchsten Tönen auch gelobt und immer wieder gesagt, das ist also mein absoluter Wunschkandidat und so weiter und so fort. Und dass das jetzt so abrupt sozusagen endet, ja, also der Markus Ader ist ja damals eingestiegen direkt als Vertriebschef, meines Wissens
nach. Nein, der hatte ursprünglich die Aufgabenstellung nicht Vertriebschef, sondern den Value-Bereich
aufzubauen. Den Value-Bereich zum Raum.
Wurde dann aber sehr schnell auch zum Vertriebschef.
Ganz genau, also hat er innerhalb des Hauses, innerhalb der Ingram relativ schnell Karriere auch gemacht und wurde dann mit in die Geschäftsführung genommen.
Genau, das ging ruckzuck.
Dann kam die Beförderung vom Gerhard Schulz, der dann als Europachef nicht wegging, er ist ja dann noch am Standort geblieben, aber wurde dann befördert und Nachfolger war dann ganz klarerweise auch der Markus Ade, aber allzu lang hat das, wie gesagt, nicht angehalten. Kommt da das sogenannte Peter-Prinzip zum Tragen? Also das heißt ja, man wird so lange befördert und so lange hochgelobt, bis... Oder was glaubt
also
ihr?
Ich weiß es nicht. Ich fand das schon mehrfach erstaunlich. Du hast es ja gesagt, Christian, die beiden... Nein, eigentlich sind es ja, es ist die Geschäftsleitung in München so der harte Kern ja gewesen. Gerhard Schulz, Markus Ade, Robert Beck. Mhm. Und die drei waren unheimlich eng.
Ja.
Waren auch gar nicht irgendwie konkurrierend. Und mir hat mal jemand gesagt, also die drei, das hätte er noch nie gesehen, die halten ja immer zusammen. Die lassen sich auch nicht gegeneinander ausspielen.
Ja.
Da kommt auch kein Europäer dazwischen und kein Amerikaner. Die halten einfach immer zusammen. Und das ist in so einer Branche wie in unserer, ist das schon selten. Das gibt's überhaupt nicht oft. Und mich hat dann gewundert, dass das so abrupt endet. Und ja, ein Kommentar dazu war, naja, wenn man auf europäischer Ebene ist, dann sieht man die Dinge halt anders, als man sie vorher gesehen hat.
Mhm.
Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch so.
Ja, aber wenn man auf europäischer Ebene ist, klar sieht man die Dinge anders. Es war ja auch die Aufgabe von Gerhard Schulz, die auf ganz Europa zu gucken. Wie ich finde, war es die Aufgabe von Markus Ahde nicht primär, ne?
Nein, schon nicht. Auf der anderen Seite ist so, dass Deutschland ja innerhalb der Ingram Europa gerade eine Vorreiterrolle spielen sollte, weil man die größte Landesgesellschaft ist, die viele Geschäftsbereiche und viele Prozesse einfach schon sehr lange macht und da ja irgendwie schon so eine Vorbildrolle haben sollte.
Aber es ist nicht so,
in irgendeiner Form.
Ja, es sollte aber auch keine Einbahnstraße sein, das hat Gerhard Schulz auch gesagt.
Das habe ich gelesen, so. Ja, ich war erstaunt.
Es soll nicht alle jetzt das deutsche Modell nachmachen, sondern Deutschland soll auch bestimmte Sachen, die in anderen Länderorganisationen schon weiterentwickelt sind, wie zum Beispiel das MPS-Geschäft in England, hat er angeführt, übernehmen. Man soll einfach mehr miteinander arbeiten und nicht jetzt das deutsche Modell in anderen Ländern übertragen. Also man soll einfach enger miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Das war so der Hintergrund auch, den der Schulz in der Telefonkonferenz da geäußert hat.
Aber vielleicht kann man wenigstens sagen, der Gerhard Schulz, der jetzt eben diesen Blick von oben hat auf das Ganze, ist jetzt meine Interpretation, zumindest hat es wohl offensichtlich dem Markus Ahde nicht zugetraut, das so umzusetzen, wie der Gerhard Schulz sich das vorstellt, sondern hat sich jemand an die Seite genommen oder hat dort jetzt jemand implementiert, von dem er weiß, dass er sehr stark internationale Erfahrung hat, schon sehr viele Sachen und sehr viele Dinge auch aufgebaut hat, und das ist der Ernesto Schmutter.
Also bei Ingram ist es ja so, dass gerade unheimlich viel zentralisiert wird, auch europäisch zentralisiert wird. Also es gibt ja diverse Outsourcing-Geschichten, also wo Funktionen, die interessanterweise auch mit Kundenansprache zu tun haben, nach Bulgarien outgesourced werden. Nach Sofia, stimmt das?
Ja. Nee, Rumänien, oder?
Ich dachte nach Bulgarien, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall in die Region dahinten, sag ich mal, von uns aus gesehen. Und in Deutschland ist man damit nicht unbedingt glücklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Markus Ahde zum Beispiel mit diesen Geschichten sehr glücklich gewesen ist. Als Deutschlandchef.
Ja.
Aber es ist sicherlich jetzt viel Spekulation, auch wie du sagst, Christian, ob man das dem Markus Ahde zugetraut hat oder nicht, kann ein Grund gewesen sein. Es kann aber auch einfach mal gewesen sein, dass da irgendein Vorfall war, wo man dann eine Auseinandersetzung hatte und es dem Gerhard Schulz dann irgendwie in Anführungsstrichen gereicht hat. Das kann ja auch immer mal passieren, ne?
Also das hört sich auch für mich ein bisschen so an von außen, weil einen guten Manager lässt man doch nicht gehen, grundsätzlich. Den setzt man dann woanders hin.
Ja.
Also ich habe das jetzt auch zum Beispiel im Zuge von Cancom das ein oder andere Mal erlebt, das war jetzt ein anderes Unternehmen, aber die behalten ja die guten Leute an Bord und spielen ein bisschen Rochade. Je nach Stärke auch der Leute. Und wer den Gerhard Schulz auch ein bisschen kennt, der weiß, dass der Kollege auch mal ein bisschen aufbrausender sein kann. Vielleicht ist
so. Ja.
Ja.
Der Gerhard.
Mhm. Ja, ich hatte da persönlich mal auch das eine oder andere Erlebnis. Als noch als Volontär, da hat er bei mir durchgeklingelt.
Echt?
Ja, wirklich. Da hat er mir noch gar nicht gekannt, aber wenn die im Artikel von mir nicht so gefallen haben, ich hatte ja, da schon immer ganz gerne freche Schreibe und
dann sagt er schon, was er denkt.
Ja.
Ja, er kann nicht nur milde. Also ich wurde auch schon mal geschimpft früher. Echt? Wegen dem Artikel, ja.
Ja, also
oder wegen dem Artikel, den ein Kollege geschrieben hat und ich hatte den zu verantworten. Mhm.
Bei mir war es so, ich war 3 Monate im Unternehmen und habe irgendwas Ronald Wilczek hat mich einen Artikel darüber schreiben lassen über IT Scope, die sich heimlich angezapft hatten an die Daten von Ingram Micro und damit Geschäft, ja, damals ja noch nicht Das hat Ingram Micro nicht davon gewusst. Gemacht. Ja, genau.
Oh, das konnte, sie, na, das konnte er nicht leiden.
Nee, inzwischen.
Nee, das fand er nicht gut.
Inzwischen stehen sie dahinter und sind auch da proaktiv mit dabei, aber geht sogar so weit, dass man über das System bestellen kann. Also es läuft alles. Aber damals habe ich das aufgedeckt quasi. Und dann rief der Gerhard Schulz bei mir an mit hochrotem Kopf. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. So hat er sich auf jeden Fall mir gegenüber benommen und hat mich wirklich total runtergemacht. Dabei konnte ich nichts dafür, sondern ich habe ja nur darüber berichtet. Aber direkt meine Durchwahl auch rausgekriegt, also.
Ja, ja.
Also ich war schon mal quasi Opfer eines
erzürnten Anrufes.
Eines erzürnten Anrufes. Und ich, vielleicht ist es auch in die Richtung gegangen.
Tja, da können wir wirklich nur drüber spekulieren. Auf alle Fälle ist er jedenfalls weg. Und wie du richtig sagst, Alexander, ich denke, das ist schon auch nochmal eine interessante Bemerkung. Man hat nicht versucht, den Markus Ade anderweitig im Konzern unterzubringen, was ja immer im Prinzip meistens eine Möglichkeit ist, zumindest bei Managern, die man auch halten möchte.
Ja, man hat ihn vor die Tür gesetzt, würde ich
mal aber sagen. Aber man hat ihn da ganz einfach vor die Tür gesetzt, genau. Vielleicht kommt er später irgendwann mal.
Also die Hintergründe würden mich wirklich sehr interessieren, aber ich habe es bis jetzt auch nicht rausfinden können.
Ja. So, gut, das zweite Thema, das wir noch haben, da sprechen wir nur ganz kurz an. Zum einen, der ein oder andere erinnert sich, das ist jetzt glaube ich aber auch schon ein gutes Jahr her, gab es eine Massenabmahnung gegenüber Systemhäusern, die auf Facebook mit einer eigenen Page vertreten waren und dort kein Impressum hatten. Wir kennen ja diesen Impressumswahn hier innerhalb Deutschlands. Überall muss ein Impressum pranken, warum auch immer. Egal, ob du auf Xing bist, ob du auf Facebook bist oder sonst irgendwo. Und da gab es im Niederbayerischen ein... Wo saßen die eigentlich nochmal? In Regensburg saßen die, ganz genau. In Regensburg ein Unternehmen, das sich gegründet hatte als Systemhaus. Die nannten sich dann Revolutive Systems. Und die hatten sich dann... überlegt, na, das ist jetzt falsch formuliert. Also wie auch immer, die haben dann jedenfalls Massenabmahnungen verschicken lassen, und zwar über einen Abmahnanwalt, nämlich den Herrn Uhrmann, der dann später mal noch aufgefallen ist durch den sogenannten RedTube-Skandal. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, da ging es darum, die haben irgendwie herausgefischt, wer auf Seiten surft, die pornografische Inhalte haben, und dann gab es da auch Abmahnungen und so weiter. Es wurden jedenfalls ganz, ganz viele Systemhäuser auch abgemahnt, weil sie eben kein Impressum hatten auf Facebook. Und ja, die ganze Sache ist dann irgendwann ins Wanken geraten, weil dann zusehends klar wurde, dass das der einzige und alleinige Geschäftszweck ist von Revolutive Systems, diese Abmahnungen zu verschicken. Und der Schuss, der ging dann irgendwann mal nach hinten los. Jetzt stehen die jedenfalls vom Kadi und sind angeklagt worden. Und ja, wir werden mal schauen, wie das dann ausgeht.
Ich glaube, Roman wurde doch eben verurteilt, oder nicht?
Ist er schon verurteilt worden?
Ich habe es irgendwo...
Ich glaube, der geht aber nochmal in Revision.
Ne? In der Mittelbayerischen Zeitung gesehen.
Ja, richtig. Heute ist großes Frühstücken hier. Alle sitzen da und kauen und essen. Und ich rede hier die ganze Zeit allein. Und der Markus
wies Urmanns Berufung zurück. Das Berufungsurteil ließ eine Revision nicht zu. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Nee, er kann noch eine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen.
Genau. Irgendwie ist das noch ein bisschen offen.
Aber der... Moment.
Beide Sachen sind jedenfalls vor Gericht anhängig.
Das kann man, und glaub ich, auf
alle Fälle sagen.
Und es sieht für ihn nicht gut aus.
Ja.
Für die Sache der Abgemahnten sieht es allerdings gut aus.
Okay.
Gut. Und er ist schon wegen Insolvenzverschleppung und Sozialkassenbetrugs von einem Schöffengericht in Augsburg verurteilt.
Ja, ja, ja. Er hat auch eine Vorgeschichte. Also das ist schon eine interessante Geschichte, die dort stattgefunden hat, und eine ziemlich große Abzocke. Aber so ist es halt nun mal.
Und es geht weiter und man kann es verfolgen und man sollte es auch.
Ja.
Weil häufig verlaufen solche Sachen ja und man kriegt gar nichts mehr mit.
Das stimmt. So, dann haben wir nichts mehr weiter zu den Personalien, aber wir können jetzt mal anfangen mit Distribution. Da hat noch jemand ein Thema eingestiegen, da sind wir nochmal bei Ingram. Ingram und das Cloud-Geschäft. Ingram, wer hat das eingetragen, ja?
Ich hatte das eingetragen.
Dann erzähl doch mal, Markus.
Ja, das war in dieser Telefonkonferenz, wo es eigentlich um die Personalie Markus Ade ging mit Gerhard Schulz, hat er auch, der Gerhard Schulz auch einen Schwenk gemacht auf die Cloud-Präsenz, die in Deutschland im nächsten Jahr kommen soll, und dass da Ingram halt auch Cloud-Marktplatz startet in Deutschland. In den USA gibt es ja schon länger einen, wo private und hybride Clouds angeboten werden. Das ist auf einer Parallels-Plattform setzt das auf und die kommt wohl auch nach Deutschland. Also das gleiche Verfahren wie in Amerika wird auch in Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten, er hat nicht einen genauen Zeitpunkt genannt, starten. Ein Rechenzentrum ist in den Niederlanden dafür. Und die Plattform sei für den zweistufigen Vertrieb über die Partner halt optimiert worden. Und also Ingram steigt dann wohl auch bald ein, wie es also ja auch schon angekündigt hatte, einige Wochen vorher mit einem Cloud-Marktplatz. Fand ich ganz interessant, auch in dem Zusammenhang, dass jetzt wohl wirklich auch richtig mit den Cloud-Marktplätzen und den Broadlinern losgeht. TechData hat, glaube ich, noch keine Ankündigung gemacht über den eigenen größeren Cloud-Marktplatz. Aber das dürfte dann das nächste Jahr auch so weit stehen, dass da auch breiteres Angebot an Cloud-Angeboten in Deutschland über die Broadliner da ist.
Also ich kann persönlich darüber nur schmunzeln, weil man jetzt 2014 plötzlich auf die Idee kommt, gut, der Markt war auch ein bisschen langsamer hier, aber trotzdem ist es vielleicht ein bisschen sehr spät, mit solchen Sachen anzufangen. Vor allem ist es auch meines Erachtens mit so einem Cloud-Marktplatz alleine nicht getan. Meines Erachtens müssen auch die Systemhäuser man muss ihnen ja noch viel mehr dazu anbieten. Man muss ihnen ja SLAs ermöglichen, man muss ihnen bei der Logistik helfen, man muss ihnen beim Vertrieb helfen, beim Marketing helfen. Und man ist immer sehr schnell dabei, so Cloud zu standardisieren und Cloud-Angebote zu standardisieren. Aber in der Realität sieht es ja doch immer sehr, sehr viel anders aus, weil alleine ein Systemhaus kann ja nicht von heute auf morgen einfach einem Kunden gegenüber Cloud anbieten. Es muss ja anders projiziert werden und projektiert werden. Und man braucht ja auch SLAs, auch klare, man braucht da Vorgaben auch vom Distributor. Und ich habe mich da mit dem einen oder anderen Kollegen aus der Branche unterhalten. Gut, es sind natürlich auch Wettbewerber, aber die haben sich da nicht sehr positiv dazu geäußert und haben gesagt, die sollen erstmal beweisen, dass sie auch quasi diese ganzen Facts außenrum um das reine Cloud-Business auch drauf haben. Also ganz spannend, ADN habe ich da jetzt länger auch gesprochen, weil die haben was ganz Spannendes vorgestellt. Die haben, ich möchte jetzt auch nicht so weit vom Thema wegkommen, aber die haben jetzt vor 2 Wochen eine Box vorgestellt, mit deren quasi die Systemhäuser eine UC-Box, eine Unified Communication Box, wo sie ihren Kunden auch die Cloud-Dienste von Microsoft anbieten können, aber eben in was Gewohnten, in der Box, die sie selber eben auch bei sich im Haus stehen haben können. Da gibt es die verschiedensten Lizenzmodelle dazu. Und aber ADN würde niemals auf die Idee kommen, selber sowas zu hosten, sondern denen geht es eigentlich nur um die Pakete außenrum, um den Cloud-Service. Und der Cloud-Service wird von Microsoft gestellt und sie machen ihn quasi schmackhaft für Systemhäuser. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Modelle, also quasi von Fremden gehostet, aber man versieht, die Distribution versieht die Logistik und die ganze Geschichte außenrum, die man um so eine Cloud-Story eben rum braucht, die sorgt dafür, den Systemhäusern bereitzustellen, dass sowas sinnvoller ist als reine Cloud-Services, die dann irgendwann mal auch nicht mehr die große Marge bringen, siehe Office 365, anzubieten. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, aber für mich geht es eher um die Geschichte um Cloud herum.
Du hast recht, es ist recht spät, aber es geht ja auch manchmal einfach darum, dass man bestimmte Lizenzen einfach gerne mal dem Channel anbieten würde. Ich habe vor kurzem mit Lexware gesprochen, die verkaufen bei Neugeschäft die Hälfte mittlerweile über Subscription und haben da ein eigenes Cloud-Modell natürlich am Start. Und die Marion Winkler meinte, sie hätte das gerne auch den Partnern zur Verfügung gestellt, im Subscription, dass auch der Channel daran partizipieren kann. Aber sie hat halt keinen gefunden, der das machen kann. Ne? Sie hat mit den Broadlinern gesprochen, die, wie du sagst, Alex, die sind noch nicht so weit und haben nur gesagt, wenn wir dann mal so weit sind, dann machen wir das ganz toll. Aber de facto hatte sie keine Chance, das jetzt über eine breitere Distribution auch über den Channel einzukippen. Das läuft dann so derzeit, dass dann der Partner direkt anrufen muss, wenn er denn da einen Kunden hat und den vermitteln will. Der ruft dann richtig bei Lexware an und der wird dann aufgeschaltet. Und sie wollte das gerne über die Distribution anbieten, sagte, ist halt derzeit in Deutschland da nicht möglich, über einen Broadliner diesen den Vertrieb von den Lexware-Lizenzen anzubieten.
Ist Lexware nicht Beta-Kunde, als Beta auf der Plattform von der Alto?
Kann sein, dass sie da jetzt ist, ja. Aber das geht ja auch noch nicht richtig los, das Geschäft. Aber sie hat halt mit den anderen, mit allen gesprochen, hat gesagt, es ist halt noch, Stand jetzt noch nicht möglich, da richtig größeres Geschäft über den Channel im Subscription-Bereich zu machen. Ne? Das ist Stand jetzt. Deswegen, ja, es ist spät dran. Ne?
Ja, aber ist es dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell, wenn es jetzt noch nicht möglich ist? Also, weil irgendwann wird es möglich sein und dann, welche Rolle spielt dann Ingram Micro noch?
Also, ich kann dich nur bestärken, Alex. Also, ich finde dieses Cloud-Geschäft über die Distribution mehr als zweifelhaft. Also auf Dauer gesehen zumindest. Ja. So als Market-Enabler, um das mal ein bisschen in die Breite zu bringen, mag das meinetwegen hilfreich sein, da aber auch eher unter Marketing-Gesichtspunkten und Informationspunkten und ein bisschen Hilfestellung so am Anfang. Aber das wird ja auch irgendwann mal ein Common Sense-Geschäft werden, also ich meine, was es ist. Und es gibt überhaupt keinen Grund in meinen Augen, da noch einen Distributor dazwischen zu schalten.
Also ich meine, das ist ja das, was Acmeo ja zum Beispiel macht. Also das ist ja das große Geschäft von Henning Meyer und Acmeo, die ja Cloud-Distribution in Anführungsstrichen machen. Die stellen halt ihren Systemhäusern SLAs bereit. Die machen halt quasi
diesen Mehrwert.
Die definieren das Leistungsspektrum der Anbieter und übersetzen es für Systemhäuser, damit die wieder mit ihren Kunden sprechen. Mhm. Das ist genau, das ist die Schulen entsprechend und die haben auch eine ganz, inzwischen, ich habe mich da jetzt, erst kürzlich habe ich mit dem Henning Meyer ein Interview gemacht, haben jetzt so ein Stufenprinzip, wie sie quasi den Systemhäusern helfen. Das fängt an mit so einer ganz kleinen Teamviewer-artigen Lösung, die ja jedes Systemhaus im Einsatz hat, da was Hochwertigeres anzubieten, den Endkunden, dass die Systemhäuser in der Lage sind, eben nicht mit TeamViewer zu reagieren, sondern wirklich Monitoring, Remote-Software einzusetzen, die tiefer in die Systeme reingeht. Das ist ja wirklich handfestes Geschäft. Und wenn der Kunde dann einmal da solche Dinge zu schätzen weiß, dann kann man halt anfangen, Stück für Stück noch mehr IT auszulagern an den jeweiligen Systemhauspartner. Das ist für mich ein durchdachtes Konzept. Da ist es bestimmt an der einen oder anderen Stelle, braucht man da auch noch ein bisschen Öl noch mehr, damit das funktioniert. Aber auf jeden Fall ist es eine Story, die da erzählt wird.
Und obwohl die Acmeo, ja? Ich da mal reingrätsche, ist ja auch das eigentliche Geschäftsmodell auch eins, dass man etwas mehr Anbieter, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, Nischenanbieter hat, die keine große Marktdurchdringung haben, die keinen eigenen Vertrieb oder keine eigenen Plattformen hat, dass man die über das eigene Cloud-Angebot dann vertreibt. Mhm. Sprich, das sind ja viele Firmen, die noch nicht starke Vertriebsdurchdringung haben, deren Plattform noch nicht so bekannt ist, die sind dann bei Acmeo. Ne? Das sind ja alles etwas kleinere Anbieter. Und das ist ja auch eigentlich sein Geschäftsmodell, ne? Dass man Anbieter dann hostet in der Cloud, die halt die eigenen Möglichkeiten noch nicht so haben, das selber zu tun.
Ja. Ja, absolut. Nee, da gebe ich dir recht. Aber da ist noch eine Geschichte mit dabei. Wie gesagt,
das ist ja eigentlich, genau. Natürlich kommen da noch Mehrwerte, aber das ist das eigene Geschäftsmodell und das ist ja auch dann in dem Sinne clever, dass ich mich auf die Leute konzentriere, die halt das selber noch nicht so weit sind, das selber zu machen. Ne? Mhm.
Stimmt. Wobei auf der anderen Seite, was natürlich schon ein großes Problem ist, da hatten wir vorhin kurz drüber geredet, Alex, ich glaube, an der Stelle passt das ganz gut, die Abrechnung von Cloud-Services muss alles andere als technisch gelöst sein, also die automatisierte Abrechnung. Es gibt ganz wenig Anbieter, die da bis jetzt irgendwas haben, also sowohl Hersteller als auch Hoster oder wie heißen die bei Microsoft?
Splar-Partner.
Das heißt, da ist einfach eine riesengroße Lücke und das ist ja wohl auch einer der Benefits bei dem System, was die also hat. Das hatten die jedenfalls gesagt, dass diese automatisierte Abrechnung und das automatisierte Setup von Cloud-Services da gelöst ist, was sonst so noch kaum ein anderer gelöst hat. Mhm. Ich fand das ein bisschen erstaunlich, aber dann hast du mir von Microsoft vorhin erzählt, Alex.
Ja.
Und an der Stelle, erzähl das mal nochmal, das ist echt interessant.
Also ich hatte da gibt es zwei Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist, dass ich am Mittwoch die Ehre hatte, mit dem Christian Illig mit noch ein paar anderen Kollegen Abend zu essen und
Microsoft-Geschäftsführer Deutschland.
Genau, und er zu der Thematik eben sich geäußert hat, weil ich ihn da direkt auch konfrontiert habe damit. Im Hintergrund der Geschichte ist, dass Microsoft wohl schon seit längerem, und es wird jetzt wohl irgendwie vertraglich immer konkreter, interessiert ist von den Splar-Partnern, die E-Mail-Adressen und Nutzernamen zu bekommen. Also nicht von den Splar-Partnern, sondern von den Endkunden, die beliefert werden mit Office 365. Und das ist alles natürlich auch rechtlich ein bisschen schwierig, weil darf ein Hoster an den Anbieter überhaupt solche Informationen weitergeben? Und da ist man wohl schon länger im Streit. Mhm. Auf jeden Fall steigt der Druck da seitens Microsoft, und ich habe ihn damit konfrontiert.
Ja.
Und habe ihn gefragt, was er denn dazu zu sagen hat. Und dann hat er gemeint, ja, das große Problem an der ganzen Geschichte ist, also prinzipiell würden ihm Pings reichen, aber dem ist laut Splar-Partner nicht so.
Was heißt Pings?
Das ist einfach die Information, dass da eine Lizenz im Einsatz ist.
Aha, okay.
Aber die wollen tatsächlich auch die Namen haben, das weiß ich ganz sicher.
Sie wollen die Namen nicht des Unternehmens haben, sondern der einzelnen Menschen,
Anwender,
die da sitzen und mit Office arbeiten.
Genau, und sie sind selber noch nicht in der Lage, eben das zu checken. Und offenbar haben sie auch schon mit diesen Pings schon Schwierigkeiten. Und da kann sich vielleicht auch mal ein Splar-Partner, der Hörer ist,
Microsoft sieht Stand heute nicht, wer mit dem Zeug arbeitet.
Genau.
Selbst wenn er es aus der Cloud bezieht.
Also bei den Splar-Partnern zumindest. Und das heißt wiederum, dass die offensichtlich viele falsche Zahlen bekommen. Also er hatte so ein bisschen so die Befürchtung geäußert. Vielleicht ist da auch noch mehr dran, aber er hat sich natürlich da politisch sauber ausgedrückt. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass da so viele Splar-Partner da die Lizenzen noch nicht entsprechend melden, beziehungsweise halt natürlich weniger abrechnen, als was sie eigentlich Geschäft machen. Und die andere Geschichte ist eben, die ich in dem Zusammenhang erzählen möchte, dass ich eben einen Splar-Partner kennengelernt habe, der durchaus in der Lage ist, eine solche Software anzubieten. Er ist wohl nach eigenen Angaben der Einzige in Europa, der das kann. Bei ihm ist jetzt auch, Microsoft wollte schon öfter seine Monitoring Software oder Lösungen eben haben und auch andere Anbieter, und er weigert sich, da baut jetzt da ein eigenes Geschäftsmodell, baut jetzt dadurch Partnergeschäft auf, weil er natürlich was kann, was die anderen nicht können. Das geht ja sogar Minuten genau dann. Ne? Also du kannst dann sagen, wie lang hat welcher Mitarbeiter Office 365 und welches Produkt davon genutzt. Und auf jeden Fall, solange diese, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei der ALSO mit allem Respekt so tief reingeht, wie es jetzt schon technisch eigentlich sein müsste. Und solange diese Thematiken noch nicht gelöst sind, ist es ja sowieso alles ein bisschen schwierig, auch für die Distribution, weil
also eigentlich geht's ja immer nur um das Thema Kontrolle.
Ne? Ja, genau.
Wer kontrolliert was?
Es geht um Abrechnung.
Ja, natürlich. Abrechnung heißt ja auch immer Kontrolle, ne? Also ist das, was dort abgerechnet wird, stimmt das?
Das ist schon basale. Also das Cloud-Versprechen ist ja, es wird nur das abgerechnet, was du benutzt. Ein Cloud-Versprechen, das ist ein Riesen-Cloud-Versprechen.
Und desto enger du rankommst. Toll.
Markus hackt hier gerade irgendwie auf sein
Wahnsinn. Wahnsinn. Und toll, also und jetzt stellt sich raus, okay, in vielen Modellen weiß man gar nicht so genau, wer wann was benutzt. Ich hatte mal ein recht interessantes Gespräch mit Matthias Lorz von der ALSO. Mhm. Das war, ich würde mal sagen, letzten Sommer, bevor sie mit der Plattform Better gegangen sind, nachdem sie die Finnen das Unternehmen erworben hatten und da etwas tiefer eingestiegen sind. Und der erzählte mir damals genau das. Sie haben eine Kooperation mit der Telekom, und der sagt, die Großen sind total fasziniert, weil unsere Software diese ganzen Geschichten automatisiert kann. Und dann sage ich, Matthias, das gibt's doch nicht, dass irgendwelche Jungs in Finnland das hinkriegen. Und eine Telekom und alle, die machen das. Und er hat gesagt, und dann meinte er, naja, das ist halt technisch überhaupt nicht einfach. Und es wird wahnsinnig viel bei allen Providern von Hand gemacht, was natürlich ein Riesenaufwand ist, der natürlich jegliche Vorteile des Cloud-Business-Modells für den Cloud-Anbieter komplett ad absurdum führt.
Ja, ja.
Und jetzt kannst du sagen, okay, wenn das ein valider Punkt ist und ein Distributor oder wer auch immer das gelöst hat, dann hat der definitiv einen Mehrwert, der tatsächlich was wert ist. Und dann hatte er noch gesagt, ja, und was die Finnen auch gemacht haben, ist, du kannst auch automatisiert die Software aufsetzen und sobald du es per Drag and Drop aufgesetzt hast, tickert sofort die Abrechnung mit. Und das ist was, was kaum einer bis jetzt hingekriegt hat.
Ich wollte da ergänzend dazu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, so ein exaktes Monitoring zu machen, hat es natürlich auch den Vorteil für den Anbieter, dass er, so wie das Amazon ja auch macht, mit den AWS unglaublich flexible Preise anbieten kann.
Ja.
Und du dadurch einen Marktvorteil hast. Und definitiv ist der Markt da, also in der Breite ist er noch nicht da unter den Providern. Und ich wollte noch was ergänzend dazu sagen, vielleicht mit der Rolle der Distribution. Wenn man natürlich dorthin kommt, Cloud-Geschäft entstehen zu lassen, vor allem ergänzendes Cloud-Geschäft zu den, also im SAS-Bereich, zu den PAS und IAS Dienstleistungen, dann hat die Distribution aus meines Erachtens schon eine Daseinsberechtigung, wenn man es schafft, zusätzliches Cloud-Geschäft entstehen zu lassen, wo der Kunde vielleicht sonst nicht noch zugeschlagen hätte. Und da sind auch die Cloud-Anbieter offensichtlich bereit, auf Marge auch nochmal zu verzichten. Wenn sie wissen, sie machen durch eine Distribution und entsprechend dann einen breiteren Kanal mehr Geschäft, als was sie sonst machen würden, weil sie natürlich helfen können bei der Marktdurchdringung. Und das wäre eine Daseinsberechtigung von der Distribution im Cloud-Geschäft auf jeden Fall gewährleisten. Ich weiß es, weil wir da auch schon persönlich, ich habe zu tun mit der German Business Cloud, das ist auch ein Markt, ein Marktkatalog, das ist der Frank Thürling,
ja.
Habe ich glaube ich schon beim letzten Channelcast auch erzählt und die sind gerade dabei, ein Geschäftsmodell zu erstricken. Das nennt sich Bazaars, Business App Store as a Service und das wollen sie auch den Distributoren anbieten und da geht es darum, dass die quasi mit den Anbietern auf der German Business Cloud, die inzwischen auch schon online ist, dieser Marktkatalog, dass sie da einen geschlossenen App Store draus machen und zu den Distributoren gehen, das ist zumindest ihr Vorhaben und da sprechen sie auch schon mit den Distributoren, und diese Software as a Service Dienstleistungen nochmal über diesen zusätzlichen Kanal Distribution anbieten, wiederum an die das wiederum weiterreichen und die Mehrwert, den sie leisten, ist eben diese ganze SLA-Logistikgeschichte, die Margenaushandlung, das White Labeling und alles, was da eben möglich ist in dem Kontext, schon ausgearbeitet haben. Und die Cloud-Anbieter waren wirklich bereit, hier auf Marge zu verzichten, weil sie halt, weil ihnen zusätzliches Geschäft winkt. Also man geht ja immer oft davon aus, dass ein Cloud-Dienst, so wie bei Facebook, einfach im Web ist und jeder nimmt es wahr. Ich glaube schon, dass man da mit proaktiven Vertrieb schon noch einiges ankurbeln kann.
Das glaube ich aber auch. Schau dir an, wie die Bekanntheit von Apps in App Stores massiv nach unten geht von den Top Ten. Ja klar gibt's das alles. Na klar könnte man es finden. Findet's einer? Nicht unbedingt. Wenn mich einer darauf hinweist, ist das schon eine andere Geschichte.
Es gibt 15 CRM-Anbieter, woher soll ich wissen? Oder 150 oder 1500, woher soll ich wissen?
Was mein richtiges System ist.
Ja.
Absolut. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die ich hier anschließen wollen würde. Das war nämlich auch so eine Bemerkung von dir, Alex, vorhin, die ich hochspannend fand aus deinem Microsoft-Abendessen, nämlich zur Rolle der Large Account Reseller und der SPLA-Partner bei Microsoft.
Ja.
Also das fand ich super spannend. Das sollten wir unbedingt drüber sprechen.
Also es kracht offensichtlich gerade hinter den Kulissen bei Microsoft, auch in der Top-Partner-Welt, weil diese Large-Account-Reseller, scheinen das Geschäft zu blockieren gegenüber den SPLA-Partnern und weiteren findigen Partnern, die im Cloud-Geschäft von Microsoft unterwegs sind. Und die LA-Partner haben, das sind ja die quasi die großen Lizenzen, du hast es vorher schön beschrieben.
Also Hörer, die jetzt dann nicht so im Thema drinstehen, vielleicht sollte man einmal kurz erklären, LA und SPLA, was bedeutet eigentlich was, dass man die Abkürzung wenigstens mal.
Also LA ist erklärt. Large Account Reseller, das sind die großen Systemhäuser, genau. Insbesondere Microsoft, das ist ein Microsoft-Begriff.
Mhm. Genau.
Da geht es darum, dass die eben diese Enterprise Agreements machen, die machen die großen Lizenz
Also die,
du genau, kannst es immer sehr schön beschreiben.
Die Large Account Reseller sind der Microsoft-Kanal für Volumenlizenzen. Mhm. Die Large Account Reseller leben davon, dass sie bei ihren Kunden Lizenzberatung machen und Lizenzanalyse. Das heißt, ein Large Account Reseller kommt bei, was weiß ich, bei einer IDG ins Haus und schaut sich an, wie arbeitet ihr eigentlich, welche Software habt ihr im Einsatz, ist das alles vernünftig lizenziert, hat dann Tools, in die er einkippt, und auf der anderen Seite fällt dann als Ergebnis raus, so und so musst du lizenziert sein und das sind die richtigen Microsoft-Lizenzverträge, die du brauchst, folgende Produkte solltest du so und so oft lizenzieren. Dieses Licensing-Thema ist ja je nach Hersteller beliebig komplex. Microsoft ist sehr komplex, bei den anderen ist es aber ähnlich komplex. Und der Large Account Reseller ist praktisch für dich sowas wie ein Lotse, der sagt, okay, welche Volumenlizenzen brauchst du, und der dir das dann entsprechend liefert, dass du auch Richtung Microsoft revisionssicher bist, denn Microsoft überprüft bei vielen Unternehmen, inzwischen auch bei sehr vielen Mittelständlern, ob sie richtig lizenziert sind.
Mhm. Und da gibt's, sprich, der macht Lizenzberatung und Lizenzverkauf
an genau. Exakt, genau, exakt so.
Und dann gibt es die Splar-Partner, die haben besondere Richtlinien erfüllt mit ihrem Rechenzentrum und die dürfen hosten, die sind Service-Provider und im Namen von Microsoft. Das heißt, die dürfen auch eigenes Vertragswerk bis zum gewissen Grade rund um die Dienstleistungen in Anspruch stellen. Die Thematik mit dem Management hatten wir gerade schon angesprochen. Jetzt geht es aber darum, dass die ja natürlich zum Teil sehr, sehr spannende, weil sie eigen gestrickte Services und Dienstleistungen haben, an den Markt herangehen und aber offensichtlich diese Large Account Reseller aufgrund ihrer Situation dieses neuartige Geschäft mit den Cloud-Lösungen von Microsoft verhindern, weil es diametral gegen ihr Interesse steht.
Ey, klar. Wenn ein Großkunde statt einem Volumenlizenzvertrag Office irgendwelches Open oder so ein Open-Vertrag stattdessen das ganze Ding 365 und gehostet kauft, dann hat der Large Account Reseller selbstverständlich ein massives Problem. Das eigentliche Asset eines Large Account Resellers ist schon seine Software, mit der er diese Lizenzberatung, Lizenzanalyse machen kann. Und dadurch hebt er sich ab. Das heißt, die Schattenseite des Cloud-Geschäfts oder der Schlagschatten des funktionierenden Cloud-Geschäfts fällt exakt auf die Lars. Die haben da ein erhebliches Problem. Natürlich wollen die nicht. Was gedenkt denn Microsoft zu tun?
Also in dem Zusammenhang gibt es ja noch einen ganz interessanten Beitrag von meinem Kollegen Horst Ellemann auf der CIO.de, könnt ihr euch noch anschauen, mit der Überschrift Microsoft verspielt sein Vertrauen bei CIOs. Dort hat der Kollege Ellemann mit drei IT-Verantwortlichen von großen Unternehmen gesprochen. Das eine ist Apollo Optik, das andere war Rehau, auch ein international großes und bedeutendes Unternehmen, und das dritte Unternehmen war Schott. Und in dem Interview kommt ganz klar raus, dass die Kritik an Microsofts Lizenzgeschäft mittlerweile wirklich massiv ist. Also dass das so ein riesiger Aufwand ist und ja. Microsoft halt auch immer wieder ankündigt, die Lizenzen alle zu überprüfen und nur sozusagen davon abzusehen, wenn man sich denn eher bereit wäre, mehr in Richtung Cloud zu bewegen. Also die CEOs adressieren das so ein Stück weit, sagt hier auch einer, klipp und klar, Cloud-First-Strategie und so weiter, das wird ein Stück weit als Waffe eingesetzt innerhalb der Lizenzpolitik von Microsoft. Und laut Microsoft will man Großkunden jedenfalls künftig alle 3 Jahre einer weltweiten Lizenzüberprüfung unterziehen.
Das sagt Microsoft.
Sagt hier der Herr Schott.
Ah.
Der ist der CIO bei Rehau. Und ja, weil der halt sagt, wir haben halt bei uns beispielsweise Office 2007 im Einsatz, ja, seit 8 Jahren und haben halt damit mehrere Millionen Euro gespart, weil sie nicht diesen ständigen Upgrade-Pfad mitgehen, aber sie sagen halt, das sind unsere Anforderungen, wir brauchen da eigentlich im Prinzip jetzt auch nicht mehr. Und Unternehmen wie Microsoft ist natürlich bestrebt, die jetzt in die Cloud einzubinden. Ja, und da haben die halt keine große Lust drauf und dann sagen ja gut, dann müssen wir halt damit leben, dass wir hier ständig vorbeikommen und Lizenzprüfungen machen. Und der schreibt halt hier, das sind bis zu 40.000 Stunden Mannstunden Aufwand und
ja,
das verursacht ja alles Riesenkosten, die damit hinterstecken. Das heißt, man benutzt diese immer schärfer werdende Lizenzpolitik im On-Premise-Bereich auch sehr stark dazu, um die Leute da in die Cloud reinzutreiben. Ne?
Also die.
Ja,
die,
es ist ja auch, ich finde es als Kunde auch nicht so besonders motivierend, dann die Produkte so einzusetzen, dass mir dauernd eine Lizenzüberprüfung droht und ich mich dann schon mehr oder weniger in Handschellen sehe. Also.
Ja, du wirst quasi ständig unter Generalverdacht gestellt, ja. Und das ist auch das, was die CEOs hier äußern. Ich habe übrigens gerade die falschen gesagt, also es sind 50 Manntage und kostet rund 40.000 Euro Aufwand, die dort bezahlt werden müssen. Aber ganz genau, Markus, das ist der Punkt. Also die wird ständig schlechtes Gewissen gemacht, ja. Und wird gesagt, ja, bist du dir dann auch sicher, dass deine Lizenzpolitik, dass das alles stimmt und du die richtige Anzahl hast und. Du weißt, wenn dem nicht so ist, da kann es dann teuer werden und, ne? Und das ist
schlimmer als Fahren ohne Führerschein.
Genau. Aber der Herr Reus, habe ich heute gelesen, der fährt jetzt in Zukunft nur noch Motorrad und LKW und geht der Sache da so aus dem Weg. Ja, aber Markus, guter Einwand. Ganz genau so ist es, ja.
Aber diese Microsoft Audits sind in der Tat sehr aufwendig. Microsoft macht das die machen das nicht selber, das machen die mit einem Wirtschaftsprüfer, der ins Unternehmen kommt. Man muss offenlegen. Je eher man kooperiert, desto besser ist es. Und es gibt anscheinend kein Unternehmen, was richtig lizenziert ist. Es muss Riesenprobleme zum Beispiel geben, wenn man PCs mit Betriebssystem kauft, was ja viele Großunternehmen machen, die kaufen PCs meistens mit Betriebssystem, dann werden die PCs als erstes formatiert, dann werden betankt mit einem Standard-Image des Unternehmens und schon in dieser Geschichte lauern totale Fußfallen, weil die Lizenz, die man gekauft hat mit dem PC, gilt dann nicht mehr, da braucht man von Microsoft, ich habe leider den Fachausdruck vergessen, eine bestimmte Lizenzform, dann wäre es sinniger gewesen, die PCs gleich ohne Betriebssystem zu kaufen. Man darf nicht mischen. Es ist sehr, sehr kompliziert. Ich habe neulich, hatten wir nicht letztes Mal über Balmer und Gates gesprochen und über die Rolle von Balmer und ich habe noch das schöne Zitat im Ohr aus dem Artikel in der Vanity Fair, dass Balmer hervorragend, also Meister darin war, wie man aus Office-Lizenzen und Microsoft-Lizenzen noch mehr Geld rauspressen kann.
Also hier nochmal.
Und das spielt ja genau in diese Richtung.
Ja, hier nochmal ein kurzes Zitat von dem CEO von der Rehau, dem Herrn Schott, der sagt hier, auf die Frage hin, also Lizenzgeschäft ist nicht neu, dass es so komplex ist, die waren schon immer sehr komplex und dann sagt der Herr Popp drauf, stimmt, aber die Lizenzen haben mittlerweile ein unkalkulierbares Eigenleben entwickelt. Microsoft reicht einseitig Veränderungen des Vertrags ein, ohne die Modelle dann wirklich auf Praktikabilität zu prüfen. Wir müssen uns die Konsequenzen dann selbst zusammenreimen. Und der Vertrieb trägt hier leider auch nicht zur Klarheit bei, sondern bekommt Order von der Zentrale und versteckt sich dahinter. Ein heftiger Punkt, aber den muss ich so einmal ganz bewusst ansprechen. Also das sind schon...
Der Vertrieb ist nicht glücklich über die ganze Geschichte.
Ja.
Und mir sagte mal jemand...
Man wird bewusst in die Irre geführt, sagte hier noch. Also das sind schon...
Also mir sagte jemand aus dem Umfeld, na ja, das ist halt in zunehmend gesättigten Märkten, musst du halt schauen, wo dann die Lizenzumsätze herkommen. Dann holst du es dir halt über Strafgelder oder über, ja.
Ich mach's unendlich kompliziert.
Klar, und dann reite ich die Leute rein, ja.
Ja.
Wir reden aber immer noch über ein Kundenlieferantenverhältnis, ne?
Ja.
In dem Fall ist das schwieriger. Das ist so ähnlich wie beim, du warst doch auch in München lange Zeit, Markus. So ähnlich wie beim MVV. Steigst du ein und dann bist du schon Verbrecher und wirst kontrolliert.
Ja, es erinnert eher an MVV, ja.
Oder Bahn.
Aber das ist schon ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, Markus. Also es geht schon um Lieferant und Kunde ganz genau. Also die Frage ist ja schon, geht man so in einer Geschäftsbeziehung mit um? Und ich meine, das ist ja jetzt hier kein kleines Geschäft, was da stattfindet.
Und,
ne?
und lasst euch sagen, es ist nicht Microsoft spezifisch. Das machen viele Softwareanbieter. Oracle macht es, Adobe macht es in mehr oder weniger großen Umfang. Es macht niemand, soweit ich weiß, so offensiv wie Microsoft, aber die anderen machen das sehr wohl auch.
Es ist ja auch derzeit werden auch gerade viele mittelständische Unternehmen wohl zu einer Lizenzüberprüfung aufgefordert und ja. In dem Zusammenhang war noch ein netter Vergleich. Da wird wohl auch immer gleich ein bestimmter Goldpartner empfohlen, der durch dieses Audit die betroffene Firma begleitet. Und da hat dann ein Spezialist für gebrauchte Lizenzen und Software den Vergleich gemacht. Das ist in etwa so, als würde man sich für einen Steuerberater entscheiden, der vom Finanzamt unterstützt wird.
Genau.
Fand ich in dem Zusammenhang ganz
interessant. Das ist schöne, ja, ja, schöne Bemerkung. Ja, sehr gut. Das ist exakt so. Ich hatte mit einer Anwaltskanzlei zu tun, die auf einer Veranstaltung, die auf das Thema Lizenzen, Softwarelizenzen spezialisiert sind. Das war die Kanzlei, die tatsächlich Oracle vor dem EuGH auch vertreten hat. Die hatten eine Veranstaltung, Infoveranstaltung zum Thema Audits. Das muss vor einem Jahr ungefähr gewesen sein. Hochspannend. Und der hat gesagt, die Unternehmen rufen bei ihnen an, wenn ein Audit ins Haus steht. Es ist völlig egal, was die Rechtsberatung oder Rechtsbeistand kostet. Spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, wann könnt ihr kommen? Kommt bitte sofort. Hier ist PwC oder irgendwer im Haus und möchte unsere Unterlagen sehen, dürfen die das. Also es ist ganz massiv und es ist ein Thema, was über die Zeit auch massiv zugelegt hat. Es gibt recht interessante Lösungen für auch so automatisierte Lösungen, die Lizenzmanagement ermöglichen und das sollten sich verstärkt auch Systemhäuser anschauen. Und,
es gibt eine Menge Systemhäuser, die ja sich, obwohl sie entsprechend aktiv werden, auch zum Teil Cloud-Lösungen aufsetzen für Kunden. Also wenn sie, insbesondere wenn es darum geht, On-Premise-Lösungen in die Cloud zu hieven von den Kunden, dass sie sich das Thema Lizenzen nicht anfassen. Also es ist immer Sache des Kunden natürlich. Und ich habe jetzt des Öfteren davon erfahren, dass Systemhäuser da einfach die Finger davon lassen und sagen, also so wie die lizenziert sind, das sind ihre Sachen, das fassen wir nicht an bei ihnen. Es sei denn, sie wünschen es natürlich unbedingt. Also das ist nicht per se. Ja,
aber das ist keine Lösung.
Das ist keine Lösung, nein.
Und dann
hörst du... Was ist die Begründung? Weil es zu komplex ist oder weil es...
Weil es zu komplex ist, genau.
Oder weil der Kunde zu riskant.
Auch, weil der Kunde auch, genau.
Risikoabwälzung.
Ja.
Kann ich verstehen, ist aber keine Lösung. Und interessant ist auch, wenn du mit den Häusern sprichst, dann sagen die, ja, die Microsoft-Vertriebler wissen das auch nicht so genau. Die empfehlen dir dann was am Ende auch nicht unbedingt gepasst hat. Das ist schon ein Riesenfall und das kann auch nicht so weitergehen. Bei Microsoft das Thema Lizenzierung, nicht nur bei Microsoft, bei allen, das Thema Lizenzierung wird immer komplexer und es blickt kein Mensch durch. Und es kann doch nicht, das ist auch noch ein Thema, was ich im Hinterkopf habe, und es kann doch nicht wahr sein, dass es für einen Händler einen massiven Wettbewerbsvorteil bedeutet, wenn der sich mit dem Lizenzierungsmodell eines Herstellers auskennt. Ich meine, hallo? Ich meine, das ist, de facto ist das so. Wenn sich einer richtig gut auskennt und die richtigen Tools hat, kann der da massiv mit punkten. Das ist ein interessantes Geschäftsfeld, aber es dürfte eigentlich nicht sein. Das ist ja überhaupt nicht fokussieren aufs Wesentliche. Die wesentlichen Themen sind ja völlig andere. Das ist ja Energieverblasen für einen bürokratischen Wahnsinn. Also meine Ansicht.
Ja, stimmt. Du machst den Sachverhalt so kompliziert, dass nur wenige Experten ihn durchschauen. Und als Experte hast du dann einen Wettbewerbsvorteil, ja.
Das ist selbstverständlich. Und ich meine, gut, das ist auch ein Thema, was ich generell mal ansprechen wollte, weil mich da auch eure Meinung zu interessiert, ist dieses etwas Übergreifende. Sollen wir einen Cut machen an der Stelle? Dann würde ich nämlich jetzt cutten und auf das übergreifende Thema gehen.
Ja, mach.
Ja, okay. Ist das etwas Übergreifende? Es bedeutet ja in unserer Branche für ein Systemhaus einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich bei einem Hersteller richtig gut auskenne. Das heißt, je besser ich meinen Hersteller kenne oder meine Hersteller, desto erfolgreicher bin ich am Markt unterwegs. Ist das eigentlich richtig? Also ich meine, gut, das stimmt, also das ist so. Aber sollte das so sein und sollte es nicht eine Kernkompetenz von einem Systemhaus sein, sich mit den Kunden auszukennen, mit der Technik auszukennen, mit den Lösungen und den Anforderungen, wie man sie abdeckt, muss ein Systemhaus verpflichtet sein oder sich dermaßen tief in die Herstellerprozesse zu fräsen und die Hersteller, die ihr eigenes Ding machen, merken das auch überhaupt nicht, dass die Zusammenarbeit mit ihnen so komplex ist.
Ich denke,
soll ich die Frage nochmal stellen? War das jetzt klar?
Ja, ist schon... Ich habe zumindest eine grobe Vorstellung, in welche Richtung du gehen möchtest. Aber ich denke, das ist so ein Thema, was einfach auch über die Zeit kommt. Also vor allen Dingen, also wenn ich als Händler mich zu einem bestimmten Hersteller committe und sage, ich habe diesen oder jenen im Programm und ich mache gutes Geschäft mit ihm, ist es, glaube ich, automatisch so, dass du natürlich
dort immer tiefer in diese ganzen Prozesse hineingerätst und natürlich auch immer mehr Wissen dir aneignest, ob du willst oder nicht, weil du im engen Kontakt, im Austausch bist, du kennst viele Interner etc. Und von daher halte ich das schon ein Stück weit für normal. Ich glaube, worauf du jetzt ansprichst oder was du jetzt sagen wolltest, ist, ob denn Hersteller einen Teil ihrer Komplexität auf den Handel abwälzen? Ist das, was du damit sagen wolltest?
Also, ja, dass also, das, ja, genau. Ja, ja. Also die,
also ein verstecktes Outsourcing von.
Genau. Der Hersteller sieht das gar nicht. Mhm. Der Hersteller sieht das gar nicht. Beispiel. Bei HP haben sich, ich glaube, europaweit, da hatten wir drüber gesprochen, die Konditionen für die Distributoren geändert.
Ja.
Im Zuge dessen wurden Produkte neu klassifiziert und zwar, Enterprise-Produkte wurden zugeordnet, ob sie Value-Add-Produkte sind oder nicht. Mhm. Value-Add-Produkte werden bestimmt bonifiziert, wenn man sie verkauft. Das Interessante ist, dass die Zuordnung relativ unsystematisch wohl geschehen ist, unheimlich viele Produkte betrifft und die Distribution jetzt hergehen muss und muss überlegen, okay, wie muss ich in Zukunft kalkulieren? Und müssen wirklich Tausende von Angeboten und von Projekten, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, neu kalkulieren unter den neuen Bedingungen und müssen schauen, was passiert und wie man zukünftig anbieten muss. Das heißt, es entsteht eine Komplexität dadurch, dass der Hersteller zuordnet. Oder es gab mal die Einführung von, ich glaube, kleineren Tintenpatronen oder sowas. Mhm. Lass uns mal, um irgendeinen Wert zu sagen, um die 1000 neue SKUs, die in der Distribution eingekippt wurden und die dann in den ganzen Kanal eingekippt werden müssen. Das heißt, es müssen ohne große Not tausende neue Artikel angelegt werden in tausenden von Warenwirtschaften, nämlich bei jedem, der damit zu tun hat.
Ja.
Der Hersteller macht das mal eben so und macht das ja nur einmal und löst damit in der ganzen Kette dahinter ein Riesenchaos aus, was vermutlich vermeidbar gewesen wäre.
Mhm. Und ich weiß
nicht, die Beispiele gibt es ja viele.
Ich weiß noch nicht, ob die Formulierung Komplexität dann auf die Händler oder den Partner abwälzen, ist dann so ganz trifft.
Abwälzen trifft es nicht.
Genau, weil manche Dinge sind ja einfach so komplex geworden, dass ich dann ein tiefes Verständnis meines Lieferanten oder Herstellers haben muss. Ne? Das sieht man heute, mir ist gerade heute Morgen, dass ein ähnlicher Sachverhalt, bin mit dem Auto unterwegs gewesen, da kam dann der Warnhinweis, der rechte Reifen hinten verliert Druck, fahren Sie sofort rechts ran. Was machst du? Du bist früher dann, das habe ich in dem Fall auch gemacht, zu einer Tankstelle gefahren und mhm. da hat sich auch ein Meister dann das angeguckt. Aber da ist die Komplexität bei den Fahrzeugen mittlerweile ja auch so hoch, dass du nur zu der Werkstatt deines Herstellers fahren kannst. Und ein anderer ist damit überfordert.
Ja.
Das ist ein ähnlicher Sachverhalt, finde ich. Die Dinge sind dann einfach so komplex, dass nur noch die Fachleute, die Verständnis für diesen einen Hersteller haben, damit noch umgehen können. Ne?
Jetzt Anschlussgedanke. Zum Beispiel der Michael Schickram, der uns die leckeren Nüsse geschickt hat, konzentriert sich genau aus dem Grund auf einen Hersteller, nämlich HP, mhm. weil er sagt, ich kann nur den einen handeln. Ich kann mich bei keinem anderen so tief reinfinden. Und er kennt auch bei HP jeden. Er ist wirklich super vernetzt und das ist für ihn schon ein Wettbewerbsvorteil. Zumindest gegenüber Läden seiner Größe, etwas größeren. Bei den ganz Großen ist so, die haben eine riesen HP-Mannschaft da sitzen, das Thema dann auch abhandeln und eine HP-Buchhaltung und. Das funktioniert doch aber bei einer HP, würde ich sagen, kannst du das machen, weil eine HP ein Hersteller ist, der ja für fast jede Anforderung ein Produkt hat oder in fast jeder Produktkategorie ein Produkt hat. Mhm. Da geht das irgendwie schon. Und Anschlussüberlegung jetzt, was passiert eigentlich, wenn HP sich jetzt spaltet? Okay, das ist jetzt ein bisschen wüst gesprungen, aber vielleicht behalten wir die Frage mal im Hinterkopf. Also was passiert, wenn HP sich spaltet? Müssen sich die Partner dann auch spalten oder beziehungsweise müssten die sich nicht klonen, weil man dann sich plötzlich in zwei komplett unterschiedliche Unternehmen einarbeiten muss und da so tief den Kontakt halten.
Ja, aber ich meine,
und jetzt hast du eine HP und dann hast du eine Microsoft Lizenzierung, dann hast du eine Symantec, was du noch ab und zu verkaufst und dann hast du noch, was weiß ich, eine AVM, die dann irgendwas wieder über Amazon verkauft haben, was dich ärgert. Wie kriegst du diese Komplexität als Händler denn gedengelt oder als Systemhaus? Und dann hast du ja noch deine Kunden, die was von dir wollen.
Ich glaube, Spalten oder Klonen läuft das, glaube ich, gleich hinaus. Das könnte man in dem Fall beides machen, ne?
Irgendwie schon, ja.
Ja, aber es gilt letztendlich der alte Spruch, mit gefangen, mit gehangen. Also ich meine, du begibst dich da natürlich auch in eine extreme Abhängigkeit.
Absolut, ja, absolut.
Und wenn sich ein Haus entscheidet, ein Systemhaus entscheidet und sagt, das ist der Partner meines Vertrauens oder der Hersteller meines Vertrauens, dort knie ich mich auch richtig rein, dann profitiert er ja davon, ja, und wenn es natürlich dem Lieferanten da mal schlecht geht oder er irgendeine andere Strategie verfolgt oder wie auch immer, dann hat er natürlich auch ein Problem. Das sind diese Abhängigkeiten, die es halt gibt, aber das gibt's in der ganzen Branche, das ist völlig egal.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch das Tagesgeschäft. Das ist
in der Autobranche nicht
anders als... Das ist doch das Tagesgeschäft von dem System, also was du gerade beschrieben hast, Andreas. Ja. Und ich glaube, es erklärt auch, warum die Partnerkonferenzen immer jeweils so gut besucht sind von den Herstellern, damit man dann wieder hinterherkommt, das alles zu verstehen, was die vorhaben und was die gerade so machen. Die sind ja immer traditionell unglaublich gut besucht, diese Partnerkonferenzen.
Ja. Ja, ich meine, du allokierst ja da eigene Mitarbeiter drauf, ja, die dann bestimmte Themen mitverfolgen müssen, verwendest Ressourcen, besuchst Sachen, kniest dich rein, machst dich schlau und. Da willst du natürlich wissen, welche langfristige Strategie verfolgt denn mein Lieferant überhaupt, ne? Macht es Sinn, dem da zu folgen oder nicht? Oder muss ich mal eine Alternative für den einen oder anderen Bereich suchen?
Ich würde dir gerne was dazu, einen Gedanken dazu ergänzen. Ich spreche schon, auch seit ich damals Volontär bei der CP war, regelmäßig die Hersteller darauf an und habe noch nie eine befriedigende Antwort bekommen. Warum? Es ist die Frage, ob das überhaupt in der Pflicht der Hersteller liegt. Ich frage sie einfach mal, ob sie nicht in der Pflicht sind, die Systemhäuser noch stärker im Beratungsbereich fit zu machen. Und ich höre da immer nur sehr, sehr unbefriedigende Antworten, bis gar nicht. Es ist auch die Frage, ob das überhaupt die Aufgabe der Industrie ist. Fakt ist, große Themen, wie die jetzt gerade im Kommen sind, über die viele sprechen, wie Big Data, auch wie BI, wie Internet of Things, vielleicht auch Industrie 4.0, die leben ja erstmal darüber, dass man die als Systemhäuser übersetzt von der Industrie. Mhm. Und da kommt nichts. Mhm. Und das kann man natürlich auch auf speziellere Produkte sogar noch runterbrechen. Aber wir schreiben immer in der Presse regelmäßig, auch darüber berichten wir, wie Systemhäuser Consultants werden müssen, wie sie sich aufstellen müssen gegenüber den Kunden, dass man sich als Trusted Advisor aufstellt. Aber von der Industrie kommt herzlich wenig. Es ist die Frage, ob das überhaupt in der Verantwortung ist, in der Industrie. Aber Fakt ist, dass die sich mit diesem Thema nicht beschäftigen, sondern eher mit dem Thema, wie du gerade gesagt hast, Andreas, dass man sich quasi selber immer komplexer macht, aber nicht, dass man mal den Kunden überhaupt mal in die Hand gibt, was Industrie 4.0 überhaupt ist, dass er mit seinen Endkunden sprechen kann zum Beispiel.
Das stimmt schon.
Das ist ein interessanter Punkt. Also, das ist ein
sehr guter Punkt.
Gibt ja auch den Spruch, wo man sagt, der Handel ist die verlängerte Werkbank des Lieferanten sozusagen. Also da entsteht die eigentliche Geschichte dann erst. Und da ist schon natürlich die Frage berechtigt, wo müssen die Schnittstellen liegen? Wie sind diese definiert und wie tief gehen die sozusagen rein? Und das hat sicherlich was auch mit der Komplexität der Produkte wiederum zu tun, über die wir hier sprechen. Umso komplexer ist die ganze Angelegenheit dann natürlich.
Ich stelle fest.
Aber es gibt ja teilweise auch den Trend, dass Hersteller bestimmte Partner irgendwann integrieren, ja, weil sie so gut darin sind, diese Dinge voranzutreiben. Also selbst diesen Weg gibt es ja. Und ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Die Strukturen bei den Herstellern sind gegenüber noch 10, 15 Jahren mittlerweile einfach zusammengeschmolzen.
Da ist der Kostendruck
und der Wettbewerbsdruck so hoch, dass bestimmte Ressourcen ganz einfach nicht mehr vorgehalten werden. Und da ist man natürlich darauf angewiesen, auch Partner draußen zu haben,
die das noch spielen können. Es ist sehr interessant, weil ich auch im praktischen Tagesgeschäft, was ich ja vom Beruf mache, sehr viel ganz konkret damit zu tun habe.
Ja.
Wir betreuen ja mit die Informationsplattform von Cancom, cancom.info, und da versuchen wir ja genau das. Wir versuchen Themen der Industrie zu erklären. Wir haben ja die Plattform inzwischen schon so weit vorangetrieben, weil die Hersteller diese Plattform attraktiv finden, dass sie dort auch Geld zahlen, um dort zu erscheinen. Das heißt, da sind auch Beiträge von auch den ganz namhaften, den Top-Playern, die quasi, wo ja hinter der Cancom Info steht ja auch eine Redaktion, da stehen ja auch eine Menge freie Redakteure, die quasi die Themen der Hersteller für den Endkunden aufbereiten. Und wir gehen damit Wir sagen, wir setzen voraus, das ist also das ist auch ein bisschen die Idee dahinter, dass wir sagen, wir nehmen aber nicht das Zeug, was wir von der Industrie bekommen, sondern wir bereiten das so auf, wie wir es für richtig halten in bestimmten Formaten, zum Beispiel ein Ratgeber für Endkunden. Und dann setzen wir uns mit den Herstellern hin und wir sprechen immer mit den Marketingabteilungen. Und das sind auch wirklich die ganz großen namhaften, ich möchte jetzt hier nicht nennen, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir denen dann zum Teil erklären, wie sie ihre Geschichte zu erzählen haben. Und ich meine, du kennst es ja auch.
Das ist so, klar. Das ist definitiv so, ja.
Und da haut es einem,
ein Hersteller erzählt,
zieht sich die Schuhe aus zum Teil.
Ein Hersteller erzählt keine Geschichte, der bringt ein Produkt auf den Markt und Hersteller erzählen in den seltensten Fällen Geschichten und das ist so schade. Also wenn ein Produkt auf dem, Apple macht das sehr gut, Apple erzählt zu den Produkten Geschichten.
Ja, ja.
Und es würde ja gehen, es würde ja, was mich immer total aufregt, ist, es gibt ja diese netten 2-in-1 Geräte, die Convertibles oder die man so auseinander machen kann oder also Tablet und Notebook. Die gehen nicht so richtig. Warum gehen sie nicht so richtig? Ja, weil niemand weiß, was er damit machen soll. Warum weiß das niemand? Ja, weil es niemand sagt. Weil niemand hergeht und sagt, hey, mit dem Ding kannst du doch, wenn du
also Anwendungsszenarien aufzeigt.
Anwendungsszenarien. Also du bist bei euch du bist ja nicht Redaktionsleiter, sondern Verlagsleiter. Du musst halt häufig dich mit den Leuten zusammensetzen. Da musst du online sein, da musst du dies und das und dann hast du ein Gerät und machst du zack und dann hast du das Tablet in der Hand und gehst zu den Jungs und sagst, hier, pass mal auf, so geht das nicht. Und mit dem Notebook bist dann unterwegs, wenn du zum Flieger gehst oder sowas. Mhm. Und das macht aber niemand. Es erklärt niemand. Und ein Händler kommt vielleicht drauf und manche Anwender kommen auch drauf. Und dann könntest du hergehen und sagen, okay, da hat gerade ein Unternehmen hat gerade, was weiß ich, 500 Geräte XY von mir gekauft. Und dann sagst du, oh, okay, super. Machen wir eine Geschichte drüber. Was machen die denn damit? Ja, arbeiten.
Aber das ist
Stückzahl, so ein, Stückzahl, Gerät versenkt, egal.
Aber das war eben lange Zeit Aufgabe des Herstellers, meiner Meinung nach, den Markt darüber aufzuklären, was man mit diesen Produkten macht. Ja, das hat man unterschiedlich gemacht und unterschiedlich stark ausgeprägt gemacht.
Ja, klar, ist eine Intel-CPU drin und ist Windows drauf. Ja. Super Sach kaufen.
Ja, ich meine, sensationell. Ja, gut, es ging teilweise schon ein bisschen weiter, aber der Trend und das, was du auch erzählst, Alex, heißt ja, dass Geld fließt vom Hersteller Richtung Händler oder Richtung Systemhaus, um Content Marketing zu betreiben. Das heißt, diese Themen den Endkunden dann auch adäquat aufbereitet näher zu bringen, damit sie wiederum diese Produkte dann eben kaufen.
Aber
das heißt, das komplette Marketing seitens des Herstellers wird ja in die Außenposten sozusagen geschoben. Da fließt auch Geld natürlich mit, weil der Hersteller selber gar nicht in der Lage ist. Ist ja auch deine Feststellung, wie du sagst.
Ja, also
die wissen ja selber gar nicht, wie.
Also die Geschichte ist ja die, also diese, ich will ja jetzt immer nicht so viel über diese Cancom Info erzählen, weil ich auch
es versuche, ist
ja
auch ein bisschen
an vielen anderen Orten
genau,
ganz genauso.
Es ist genauso.
Die Geschichte ist auf jeden Fall wirklich die, dass die Hersteller, die haben davon Wind bekommen, dass wir das machen und die rennen uns wirklich mehr oder weniger die Bude ein und wir sprechen mit diesem Marketing und gleich mit den ganz hohen Chargen dort auch immer sehr häufig. Und es geht darum, dass meines Erachtens die Systemhäuser da auch ein Geschäftsmodell verschlafen. Es sollten mehr Systemhäuser so sich mal überlegen. Es muss ja nicht in so einem großen Stil sein, wie das jetzt auch Cancom macht. Das gibt ja auch kleinere Möglichkeiten. Also allein wenn man Events macht oder wenn man jetzt mal einen Ratgeber macht oder eine Kampagne macht. Und die Hersteller sind da unglaublich interessiert dran und haben auch Gelder dafür bereit, das ist ein Geschäftsmodell für Systemhäuser gegenüber der Industrie.
Und, ja.
Und eigentlich sollte es ja genau andersrum sein, meines Erachtens. Wenn die Industrie hervorragendes Material, hervorragende Geschichten anbieten, hervorragende Ratgeber, gäbe es doch bestimmt eine Zahlungsbereitschaft
in den Systemhäusern
also, sogar dafür.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wäre da nicht päpstlicher als der Papst. Also wem diese originäre Aufgabe zufällt sozusagen, das würde ich gar nicht mal definieren wollen, ob man sagt, das ist eigentlich typische oder müsste typischerweise beim Hersteller angesiedelt sein oder nicht. Klar findet dort Brain Drain statt, ja, da geht immer mehr raus sozusagen und immer mehr Know-how. Aber wenn ein Händler in der Lage ist, diese Themen gut zu spielen und dort, das zahlt sich ja für ihn auch aus, der macht das ja nicht umsonst.
Wer die Themen gut spielt, macht mehr Umsatz.
Der macht dann schlicht und einfach mehr Umsatz, so. Ja, und baut sich Know-how auf.
Und Gelder sind da bereit für die Industrie auch dafür. Also, das kriegen wir mit. Und nicht nur immer im großen Stile. Oft ist sogar mehr drin, als man eigentlich glauben mag.
Ja.
Aber da stimme ich dir zu, Christian. Es ist ja letztendlich gleichgültig, von wem das kommt. Ne? Und wenn der Hersteller die Leistung nicht so selber abbringt und dafür einen externen Dienstleister holt und die wird dann erbracht, hat er immerhin erkannt, dass das da vielleicht besser aufgehoben ist und Insofern sehe ich das auch jetzt nicht so als starkes Problem an, sondern Hauptsache, es kommt dann irgendwann, ne?
Aber es kommt de facto gerade nicht. Vielleicht ist nicht das Problem, bei wem die Verantwortung liegt, aber das Problem existiert. Also definitiv, dass dort keine Brücke geschlagen wird zwischen Industrie und Systemhaus, was diese Geschichte angeht.
Es gibt ja auch immer diese Reaktion, das haben wir jetzt schon häufig mitgekriegt, ja gut, in den letzten Jahren sowieso, schon häufig mitgekriegt, dann kommt der Distributor hat irgendeine Maßnahme und stellt die ein, oder vom Hersteller kommt, das bringt nichts, machen wir nicht mehr, das bringt nichts. Und das bringt nichts, heißt aber tatsächlich, es bereitet mir viel Aufwand. Und ich würde die Zeit lieber anders verwenden, ob es was bringt oder nicht, keine Ahnung. Hat man dann auch gar nicht so genau hinterfragt. Es gibt dieses das ist so ein Totschlägerargument, bringt nichts. Machen wir nicht mehr, bringt nichts. Oh, okay, der ist zu aufwendig. Verbringe ich jeden Tag 5 Stunden mit Scheiße. Zeit, die ich nicht habe. Das ist echt schon erstaunlich. Und jetzt würde ich gerne noch einmal wieder ein kleines Schrittchen zurückgehen, zu dem, wo wir gerade hergekommen sind. In den vielen Jahren, die wir Channel-Befragung machen, schaue ich mir immer an, was die Händler sagen, weil wir auch wörtliche Statements mitnehmen und was sie reklamieren, was es bei den Herstellern nicht gibt. Und dann ist es ganz häufig so, und ich würde mal sagen, in ungefähr 40-50% der Fälle, das, was ein Händler reklamiert, was beim Hersteller nicht gibt, was er gerne hätte, sagt mir der Hersteller drauf, wieso? Das gibt's, das haben wir. Das wissen die bloß nicht. Es passiert unheimlich oft. Und das kann ja wohl nicht, erstens kann es ja wohl nicht wahr sein. Und zweitens ist es völlig kontraproduktiv. Ist völlig kontraproduktiv. Und meines Erachtens schon auch ein Kommunikationsproblem. Gestörte Kommunikation durch den Channel.
Ja. Durchaus. Schönes Thema.
Schon, oder?
Ja. Vielleicht kriegen wir da auch mal ein bisschen Feedback, so auch Einschätzungen, ja, und Erfahrungen.
Das würde mich sehr interessieren.
Der Hörer, wenn da der eine oder andere was dazu beizutragen hat oder wie seine eigene Wahrnehmung ist oder ob er Verschiebungen sieht in der Konstellation, wie auch immer, da sind wir natürlich auch ganz dankbar. Damit wir hier nicht die totale Bodenhaftung verlieren.
Ich würde mal in die Runde, also in die Hörerrunde fragen, wie viel Hersteller kann ein Systemhaus, der seriös arbeitet, verkraften?
Ja.
Wie viel sind zu handeln, ohne dass man komplett den Überblick verliert und alles aus dem Ruder läuft?
Gibt natürlich immer noch viele, die auch den Ansatz fahren und sagen, ich brauche einen A-Brand, ja, also einen der großen Top-Hersteller sozusagen in meinem Programm, will aber dann auch immer noch eine Alternative haben, C-Brand irgendwie. Ja, es gibt halt immer noch Kunden, die dann sagen, nee, kann ich mir nicht leisten oder wie auch immer, und man dann Alternativen braucht. Da steckt man da aber meistens nicht so drin. Ja, aber vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen Feedback zu dem Bereich. Ich würde gerne noch ein Thema nachschieben wollen vom letzten Mal. Da hatten wir auch gesprochen über das Thema Chromebooks. Da hatten wir einen Kommentar drauf bekommen auf unserer Webseite, und zwar vom Sven Blaukart, dem das Thema hier mal interessiert und der eigentlich Chromebooks relativ ein spannendes Thema findet und so weiter. Und ja, Chromebooks ist ein interessantes Thema, da tut sich einiges. Also mittlerweile werden in einigen Schulen auch die iPads ersetzt durch Chromebooks, weil sie halt preislich jetzt auch in einer Range von 250, 300 Euro kriegst du ja so ein Chromebook ohne weiteres. Ich habe dem Sven gesagt, ich werde mal da ein bisschen recherchieren und mal versuchen, ein paar Zahlen rauszubekommen. Also der Chromebook-Markt in Deutschland ist absolut unterentwickelt. Um nicht zu sagen unterirdisch, also ist eigentlich gar keine Rede wert. Wir reden hier von etwa 200.000 bis 300.000 Stück, die verkauft werden. Was zu trinken?
Kaffee?
Ja, ich trinke noch einen. Ich trinke noch einen, Dankeschön. etwa 200.000 bis 300.000 Stück, die pro Jahr verkauft werden. Das ist also überhaupt kein signifikanter Markt. Und selbst Hersteller, die im Programm haben, wie beispielsweise Acer, promoten die ja nicht wirklich aktiv. Also Nein. Man sieht da kaum irgendwie etwas dazu. Und insofern fällt das Thema hier eigentlich ein gutes Stück weit runter.
Es ist natürlich auch so, dass gerade Hersteller wie Intel und Microsoft ihren OEMs sehr viel Geld dafür geben, klassische Notebooks zu bewerben.
Ja.
Und Google macht da halt in der Hinsicht gar nichts.
Gar nichts, ne.
Und dann fällt das Thema schon gerne mal hinten runter. Ja, klar.
Ja.
Und bei immer kleineren oder schwierigeren Budgetsituationen der Hersteller, generell mit eigenen Geldern, da nutzt man halt zuerst die Intel und Microsoft Funds, die man hat, und kümmert sich dann um den ganzen Rest. Wobei ich jetzt ein paar Geschichten geschrieben habe und auch gesehen habe über Chromebooks in Schulen. Mhm. Also in Deutschland habe ich es noch nicht gesehen, aber im europäischen Ausland, das muss für Schüler eine sehr, sehr gute Lösung sein, weil das Gerät halt auf dem Schulgelände immer online ist, weil da funktioniert das WLAN und weil der Stromverbrauch so gering ist, dass man mit dem Akku über den gesamten Schultag kommt, mit einem Akku. Und wenn was abstürzt, dann macht man halt das Browser-Tab zu und startet neu, es geht nichts verloren.
Datensicherung etc. ist ja alles in der Cloud, man muss sich um diese ganzen Themen nicht... Also
das muss für Schulen wirklich eine sehr geschmeidige Lösung sein.
Ja, es ist halt nicht sehr kompliziert und sicherlich auch eine gute Alternative zu iPads.
Das würde ich auch mal sagen.
Auf dem iPad natürlich immer noch ein paar Sachen mehr damit machen, ne? Also schon mal eine vernünftige Tastatur und so weiter und so fort.
Ja.
Da geht natürlich einiges.
Apropos Alternative zu iPads, da wollte ich schnell fragen, gibt's eigentlich Neuigkeiten von unserem Geliebten jetzt gerade auch zum Weihnachtsgeschäft Amazon-Telefon?
Ja, da komme ich noch drauf.
Steht noch auf der Agenda?
Ja, steht noch auf der Agenda, ja. Der Themenblock Amazon. Ich warte nur, bis der Kaffee fertig ist.
ich kündige an, ich muss um kurz nach 12 los.
Ja, alles klar.
Ich werde heute nicht am ganzen Cast teilnehmen können.
Ja,
das sind zwei Minuten, ist ja schon 12.
Ja, es ist schon fast 12. Ja, magst du die Gelegenheit gleich nutzen, dich auszuklinken?
Ich klinke mich jetzt aus.
Du musst unbedingt zurück ins Büro.
Ja, ich muss heute noch einen Stein klopfen und eine Tüte kleben. Nein, Scherz beiseite. Bei uns ist noch relativ viel los die Woche. Und nächste Woche würde ich echt ganz gerne einen Tacken langsamer machen. Aber wenn ich heute hier nicht pünktlich rauskomme, habe ich echt ein Problem damit.
Genau, dann.
Du willst Weihnachten nicht arbeiten?
Nein, ich muss Weihnachten arbeiten, aber ich will das, was ich heute erledigen kann, nicht mehr Weihnachten mit mir rumschleppen. Ganz vermeiden lässt sich das nicht.
Genau. Ja,
wie soll das gehen?
Andreas, dann ganz herzlichen Dank wieder für ein Jahr Channelcast.
Ja, war schon wieder ein Jahr Channelcast. Toll,
schon,
oder?
Schon wieder ein rum. Schön, dass du...
Und in der neuen Besetzung auch schön.
In der neuen Besetzung, ja.
Ja, genau, das macht Spaß.
In der neuen Besetzung, dann wünschen wir dir...
Und über Skype. Hey, Markus. Gute Geschichte.
Da,
wer hätte das gedacht, dass wir es ohne Ü-Wagen hinbekommen?
Genau.
Es ist wirklich erstaunlich, ne, was man heute so, was die Technik alles so zu leisten imstande ist, ne? So ganz einfach Skype, bist du da zugeschaltet und alle können es hören, finde ich toll.
Und du hast ja, sagen wir jetzt Skype nur am Start, du hast ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein Profimikro da dran, sondern du sprichst jetzt nur in der MacBook rein, oder?
Ich spreche nur in das MacBook rein, ja.
Ja, gestern,
das ist aber gute Qualität.
Gestern hattest du ja noch die Kopfhörer sozusagen an und mit dem eingebauten Mikro und so, aber die Qualität ist jetzt nicht besser oder schlechter.
Ja.
Nee, das ist echt schon der Hit-Wahnsinn. Mhm.
Ja, also man hört schon, dass er zugeschaltet ist. Man könnte das sicherlich noch klangoptimieren in irgendeiner Form. Christian,
das war die Kaffeemaschine vom Alex.
Der macht enormen Krach, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, die macht enormen Krach, das stimmt. Aber das kriegen wir auf Dauer irgendwann hin. Wenn wir das öfter machen, Markus, da werden wir dann mal noch ein bisschen an der Technik feilen. Und dann
wir können so eine Drucker-Schallschutzhaube mitbringen. Das gab's doch früher für Nadeldrucker, dass die im Büros nicht so laut sind. Gab's doch diese Schallschluckhauben, die man dann drüber gesetzt hat. Sowas wäre hier gar nicht so schlecht.
Obwohl ich lieber bei euch vor Ort bin, ich weiß ja nicht, ob ihr nicht meine Wasabi-Nüsse wegesst, ich sehe euch ja nicht.
Wo sind die eigentlich?
Alles noch da.
Die stehen hier.
Die stehen hier. Alles noch da.
Alles klar. So, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns im Januar.
Genau, frohe Festtage auch dir, Andreas. Wie gesagt, vielen
Dankeschön.
Dank fürs Dabeisein. Feier schön und ebenfalls einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr, im Januar, denke ich, wenn wir dann irgendwann
100%ig.
Eine machen. Vielleicht sehen wir uns, ich denke, Channel Excellence Award wird er da wahrscheinlich.
Ah, werden wir uns
seid ihr eingeladen?
Ja, okay, ja, gut. Sind wir, haben uns aber noch nicht registriert.
Alles klar.
Muss ich heute auch noch machen.
Wunderbar.
Okay, ihr Hörer, euch auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und noch viel Spaß beim letzten Channelcast 2014.
Alles bis klar. Dahin.
Mach's tschüss. Gut.
Ciao. So, dann nehme ich jetzt mal die Tonspur vom Andreas hier auch gleich raus. Zack. Jetzt bist du hier auch sozusagen schon stumm geschaltet. Das kannst du alles lassen, das ganze Gekabel, Andreas. Musst jetzt gar nichts machen. Irgendwo haben wir jetzt ein Handy, das ganz furchtbar brummt. Das ist wahrscheinlich das vom Alex. Das scheppert ganz. So, jetzt sitzen wir hier alleine, Markus. Also du jetzt in Flensburg und ich sitze jetzt hier alleine am Tisch. Der Alex ist in der Küche und macht einen Kaffee nach dem anderen. Und der Andreas klingt sich auch langsam aus und ja. Was hast du
dann
denn
machen jetzt? Machen wir Glühwein langsam warm und quatschen noch ein bisschen.
Genau, was kriegst du dieses Jahr denn zu Weihnachten, Markus?
Ich wünsche mir ja nichts. Also ist ja nicht so, dass ich wie die Kinder einen Wunschzettel schreibe. Da die Kinder wissen ja schon in dem Fall, was sie kriegen. Ne? Die machen einen Wunschzettel, aber ich habe ja keinen Wunschzettel abgegeben. Insofern lasse ich mich mal überraschen.
Aber es gibt immer irgendwas für dich, oder?
Ja, eine Kleinigkeit gibt's immer für mich.
Ja, sehr gut.
Hast du einen Wunschzettel abgegeben?
Nee, ich habe auch keinen Wunschzettel abgegeben, aber ich krieg auch irgendwie was. Das lasse ich mir überlegen. Ach ja, ich habe mir was gewünscht. Und zwar habe ich mir einen Fensterputzroboter gewünscht. Und den kriege ich auch.
Hast du denn bei euch die Fenster selber geputzt oder
ja,
hast du
ja, lassen? Nein, ich habe bis dato in der Regel putzen lassen. Hab das teilweise aber auch selber übernommen. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber ich finde ja Hausarbeit hat was total Komplementatives. Also ich mache das ja total gerne. Jetzt nicht bügeln oder so, aber aufräumen und abwaschen und auch Fenster putzen, das finde ich total entspannend. Also für mich bedeutet das in der Regel eigentlich keine Arbeit. Außer ich muss es jetzt zwingend tun, dann ist natürlich Stress, aber ich mache das eigentlich ganz gerne. Ja, und da habe ich irgendwann mal so mit diesem Fensterputzen angefangen und natürlich erst auf die klassische Art und Weise und dann irgendwann mal mit so einem Abzieher und so weiter und da funktioniert es schon ganz gut. Aber du weißt ja, dass ich immer so ein bisschen ein Nerd bin und dann mir natürlich Gedanken drum mache, wie kann man das möglicherweise noch besser machen. Und dann habe ich mal nachgeschaut, ob es denn nicht mittlerweile auch so Fensterputzroboter gibt. Aber weißt du, so ähnlich wie... Ähnlich wie so Staubsaugerroboter, die so in der Wohnung rumfahren. Und tatsächlich gibt es sowas. Im Wesentlichen gibt es da zwei Anbieter. Und die beiden Systeme ja sind im Prinzip ähnlich. Das heißt, arbeiten halt im Prinzip mit dem Magneten durch die Scheibe durch und das eine Ding fährt innen, das andere fährt außen und da wird geputzt. Haben aber noch ihre Schwächen, weil sie nicht richtig ordentlich in die Ecken reinkommen. Und jetzt habe ich mir ein System angeschaut von der Firma Vorwerk. Vorher kennt ihr ja wahrscheinlich. Hallo, darf ich Ihnen mal meinen kleinen Kobold zeigen? Ne? So war das ja früher mal. Und Vorwerk hat ja ein äußerst interessantes Unternehmen übrigens. Die haben mal einen enormen Imagewandel hingelegt und sind auch, was Produkte anbelangt, ja, neben den Staubsaugern, ich sag mal nur Thema Thermomix, mittlerweile eben auch in das Thema Fensterreinigung eingestiegen und haben dort ein Gerät an den Start, wo du eine Flüssigkeit drin hast. Und einen Absauger und da fährst du einfach nur in einem Wisch über die Scheibe hinweg und dann wird die gesäubert und gleichzeitig getrocknet. Das habe ich mir gewünscht. Ich werde berichten, wie es funktioniert.
Aber diesen Staubsaugerroboter, den du angedeutet hattest, den überlegen wir auch mal anzuschaffen. Ich finde die Dinger, glaube ich, ganz cool mittlerweile. Und ja, dass man da nicht mehr den Staubsauger rausholt, sondern dass das kleine Ding da einfach durchs Wohnzimmer fährt, finde ich eigentlich ganz netten Gedanken. Hast du schon einen?
Ja, ich habe einen von der Firma Rumba. Das waren, glaube ich, so die ersten, die diese Roboter rausgebracht haben. Vorwerk hat mittlerweile auch einen. Da lohnt es sich sicherlich nochmal ein bisschen einzulesen. Ich kann dir jedenfalls nur den Ratschlag geben oder den Hinweis geben, dass wenn du die am Start hast, die am besten zu einer Zeit arbeiten lässt, wo du nicht zu Hause bist. Sie sind doch, also es ist schon störend laut, wenn du okay. in der Wohnung oder im Haus bist, aber sie erledigen ihre Arbeit sehr, sehr gut. Also muss man schon auch sagen, die laufen einfach eine Stunde hier, du kannst ja definieren, doch welche Zimmer sie durchlaufen sollen, es gibt dann so Leuchtfeuer, ja, da machen sie den einen Raum sauber, dann wissen sie, aha, da hinten muss ich noch hin und dann finden sie irgendwann zu ihrer Station zurück und laden sich wieder auf. Also das funktioniert alles gut. Also
ja, Steht irgendwann nächsten Jahr dann auf dem Wunschzettel.
Ja, genau. Wunderbar. So, der Alex ist auch wieder da und wir können mal mit unseren Themen ein Stück weit voranschreiben.
Da steht noch eine ganze Menge übrigens, sehe ich gerade. Ja, ne?
Wir haben echt noch einen ganzen Haufen Zeug da. Aber schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Jetzt muss ich hier mal meinen Browser wieder aufmachen. Nee, wo habe ich denn das? Ach Gott.
Ich wollte übrigens ganz kurz was sagen, wollte ich nur mal noch einwerfen, solange du suchst, Christian.
Ja, mach mal.
Ich hatte kürzlich ein Interview geführt mit ITScope. Das sind ja die, die quasi die Mittler sind zwischen, also die Distributoreninformationen zusammenführen, und sie wollen sich immer nicht als Google des Channels bezeichnen lassen. Haben aber inzwischen ja eine ganze Menge, 9000 Mitarbeiter aus dem Channel, die das nutzen und die einfach das nutzen, um nachzugucken, was der Hack und welcher Distributor gerade zu welchem Hack und welcher Verfügbarkeit welches Produkt auf Lager hat. Haben noch verschiedene andere Funktionen und Services und Dienste, aber das ist so auf den Punkt gebracht. Und es ist ganz interessant, weil die inzwischen mit 207 Distributoren arbeiten. Und ich habe ein Interview dann eben mit ihnen geführt und hab sie gefragt, weil sie arbeiten mit denen auch zum Teil wirklich sehr proaktiv zusammen. Das heißt, sie kümmern sich darum, dass die Daten von den Distributoren auch tatsächlich gut gepflegt werden, die in ihren Systemen haben, und geben denen da auch Feedback dazu. Und das liegt daran, haben sie gesagt, dass zum einen immer mehr Distributoren auf den Markt kommen, und zwar natürlich europäische, die in Deutschland Geschäfte öffnen. Zum anderen, dass auch IT in immer mehr verschiedenen Geräten, Home Automation, Elektro mit drin ist, und entsprechend sich der Lieferantenkreis auch erweitert. Aber sie haben auch festgestellt, haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass seit März oder April kein großer Distributor mehr oder auch kleinerer, zumindest namhafter, pleite gegangen ist. Also das Distributorensterben hat momentan eine Pause eingelegt. Ich weiß nicht, Markus, ob du da welche andere Erfahrungen hast, aber es ist doch echt ganz interessant, dass momentan läuft der Markt offenbar.
Naja, gut.
Das gleiche hatten wir auf dem Jahresrückblick von Channel Observer. Genau das, was du sagst, Alex, hatten wir auch geschrieben bei dem Rückblick, dass dieses Jahr diese Distributorenpleite halt schon gestoppt ist, die im vergangenen Jahr ja mit Beacon, mit Devil als Prominenteren schon massiv war, dass da jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ne? Und es scheinen ja auch alle stabil zu stehen. Jedenfalls hat man nichts anderes gehört.
Und die Zahl der Distributoren wächst in Deutschland, eben dadurch, dass immer mehr auch europäische auf den Markt kommen.
Ist ja jetzt bei Action Europe oder bei ABC Data als Beispiele, wo die polnischen Muttergesellschaften jetzt deutsche Töchter, also in dem Fall Action Europe ist die alte Devil, nach der Insolvenz mit der polnischen Muttergesellschaft Action SA jetzt neu am Start. Aber klar, die Tendenz ist es, dass es eher mehr als weniger gibt zurzeit.
Also noch eine gute Nachricht aus dem Distributionsmarkt für 2014.
Naja, gut, das nächste Jahr kommt bestimmt, ne? Man weiß es nicht, aber ich denke auch, die große Marktbereinigung, die hat in den letzten 2 bis 3 Jahren stattgefunden. Und auch Konsolidierungen natürlich auch. Es gab ja auch jede Menge Übernahmen, darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Genau.
Okay, Doc.
Jetzt haben wir einen riesigen Amazon-Blog vor uns, ne?
Ja, wollen wir den machen? Also ich fand da zumindest mal, ich weiß nicht, ob ihr das Blogpost gelesen habt, was ich euch gestern Abend noch geschickt hatte.
Haben wir gelesen, natürlich.
Ja. Habt ihr gelesen von dem, wie heißt der nochmal, Thomas Barsch, glaube ich, ne? Thomas Brasch, Entschuldigung. Da habe ich auch noch einen Kommentar gestern Abend drunter geschrieben über den Blog-Eintrag. Ja, und der hat ziemlich die Runde gemacht, zumindest in dem... Auf Facebook habe ich es relativ stark verfolgt. Er hatte einen Beitrag geschrieben zu dem Thema: Umdenken muss der stationäre Handel und nicht der Kunde von Amazon. Und da geht er jetzt in seinem speziellen Fall nochmal speziell auf den Buchmarkt ein Stück weit ein und berichtet also, dass der stationäre Buchhandel es bis heute nicht geschafft hat, Antworten zu liefern auf das Markttreiben von Amazon, dass halt immer mehr Buchhändler auch aufgeben müssen, und er halt auch nicht sieht, dass es großartige Anstrengungen seitens der Händler gibt, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist ein längerer, ausführlicherer Beitrag, den ich wirklich empfehlen kann, den auch mal durchzulesen, weil er doch viele Dinge sehr stark, sehr gut auf den Punkt bringt, auch wo die ganzen Problemfelder liegen und er natürlich hier auch ein Stück weit herausarbeitet, mit welchen großen Vorteilen eine Amazon an den Start gehen kann als weltweit agierendes Unternehmen, das Steuerschlupflöcher ausnutzen kann, das natürlich in einer gewissen Art und Weise auch eine Monopolstellung hat in einigen Bereichen und die es natürlich relativ einfach haben, einen kleineren stationären Händler an die Wand zu drücken, um es mal so zu sagen. So, das war mal so ein bisschen der Ausgangspunkt und ich denke mir, es ist vielleicht schon mal lohnenswert, da nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, weil abgeleitet davon es natürlich in der IT-Branche nicht anders ist. Auch dort ist ja zusehends zu merken, dass kleinere, stationäre Fachhändler Läden um die Ecke reihenweise zumachen müssen, so stark unter Druck geraten, dass sie da einfach nicht mehr mit konkurrieren können. Innerhalb dieses Beitrages in der Kommentarspalte unten gibt es noch ein sehr, sehr interessantes Video. Ich weiß nicht, ob ihr es euch auch gesehen habt. Dort wird berichtet von der Stadt Gera. Und dort werden verschiedene Ladeninhaber gefragt, also das ist vom Spielwarenhändler über, ich weiß es nicht, Geschenkeläden, keine Ahnung, was da noch, Buchladen, alles, Musikladen, alles, was da eben so da ist, wird mit den Händlern gesprochen und die haben natürlich genau den Fall, dass die Innenstädte total verwaist sind. Es ist einfach überhaupt niemand mehr unterwegs, in den Läden gähnende Leere. Sie sagen zwar selber, sie versuchen durch allerlei Marketingaktionen, Aktionstage, wie auch immer, noch Kundschaft in die Läden reinzulocken. Aber es gelingt ihnen eigentlich nicht. Und Kunden werden dreist, wie sie sagen. Sie kommen zu dem Händler, lassen sich beraten, gehen damit raus und kaufen dann online. Also er sagt so schön, ein Schuhhändler, die Kunden haben heute kein Problem mehr damit, mit dem Zalando-Paket unterm Arm zu ihm reinzukommen, um irgendwelche Sachen nachzufragen. Es wird also als selbstverständlich genommen. Ja, also da sterben ganze Bereiche aus und die Frage ist jetzt natürlich, die dort mitunter auch laut wird, muss es denn in irgendeiner Form eine Regulierung in Richtung Amazon geben? Müssen da irgendwie mal Schranken aufgezeigt werden? Einer der Händler in dem Interview hat sogar gesagt, er würde sich dafür aussprechen, dass Amazon eine Art Strafgebühr dafür zahlen muss oder dass Steuern, besondere Steuern erhoben werden sollten im Online-Geschäft, um einfach eine Preisparität herzustellen. Wie ist da eure Meinung dazu?
Also erstmal, ich habe den Artikel auch gelesen mit dem Beispiel mit dem Buchhandel. Ich denke, na klar, die Überschrift ist völlig richtig, man kann den Kunden nicht zwingen umzudenken und mit Amazon-Bashing jetzt die Leute wieder in die Filialen zu kriegen. Was ich immer ein bisschen vermisse, ist bei diesen ganzen Berichten, so richtig Tipps oder Maßnahmen hat in dem Fall ja den Buchhandel auch nicht an die Hand gegeben, was man denn tun kann. Online steht da ja auch und da ist es sicherlich richtig, ein kleiner Vorstadtbuchladen oder ein Stadtteilbuchladen, der kann sicherlich nicht online konkurrieren mit einer Amazon, indem er auch einen eigenen Online-Auftritt hat. Viele sind ja auch angeschlossen, zum Beispiel Antiquariate sind alle angeschlossen an den ZVAB, an eine Online-Plattform, wo auch viel gekauft wird. Also die tun da ja auch schon einiges. Und das Angebot diversifizieren oder sich spezialisieren ist auch nicht immer erfolgsversprechend. In München gab es da, wenn man beim Thema Buchhandel mal bleibt, eine wirklich tolle Buchhandlung, Dichtung und Wahrheit. Die haben sich spezialisiert auf hochwertigere Bücher, auf nummerierte Ausgaben, auf Vorzugsausgaben und Künstlerausgaben und hatten noch Weinverkauf dazu. Die musste auch schließen. Gerade in einer Stadt wie München könnte man ja auch denken, da ist ein bisschen zahlungskräftigere Kundschaft, die auch mal exklusivere Bücher kaufen. Aber auch das Konzept hat nicht gefruchtet. Also ich denke, meine Antwort ist da schwer zu finden für die Buchhändler. Und ich denke auch, dass man da irgendwie mit einer Regulierung entgegenwirkt bei dieser generellen Tendenz, in dem Amazon da irgendwie stärker reguliert wird. Das ist sicherlich meines Erachtens auch der falsche Weg. Mhm.
Alles? Da schließe ich mich hundertprozentig an, also allem dem, was du sagst. Ich denke nur, das Einzige, was man wirklich tun sollte, ist wirklich Amazon genau auf die Finger zu gucken. Also das alles. Es gibt auch Grenzen, meine ich. Und auch wenn Menschen bis zum gewissen, das ist jetzt auch eher eine politische Frage als eine Frage, aber die hat damit auch zu tun, als eine wirtschaftliche Frage. Es gibt auch nur, wenn Menschen auch zu bestimmten Bedingungen bereit sind zu arbeiten, heißt es noch lange nicht, dass es vielleicht auch automatisch gut ist für sie. Und ich denke schon, dass solange Amazon unter fairen Bedingungen und auch sozial gerechten Bedingungen Arbeit bietet, und das steht ja, wird ja auch viel diskutiert, aber solange das der Fall ist, kann man ja schlecht Amazon es verbieten, es zu tun, ihr Geschäft zu machen. Und also das Einzige, was man eben quasi, wo die Politik eingreifen könnte, wäre in der Kontrolle dieser Bedingungen, Arbeitsbedingungen, die Amazon setzt. Und wenn das halt dann so ist, es klingt halt sehr hart, aber dann muss sich halt ein Buchhandel irgendwie versuchen, und es gibt ja auch Beispiele, wie das geschafft wurde. Ich kenne es jetzt im Buchgeschäft nicht, aber es gibt ja durchaus in anderen Segmenten durchaus erfolgreiche Beispiele, wie Läden trotzdem noch existieren konnten, eben stark durch eine starke Kundenbindung.
Und das ist zum Beispiel, wenn ich da unterbreche, ich sehe ja nie, ob du fertig sprichst, weil ich kein Bild hier habe, aber die beim IT-Handel ist das sicherlich ein Fall.
Das meinte ich jetzt zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Wir haben hier in Flensburg auch ein paar IT-Händler auch noch mit Ladengeschäften, und da vermisse ich einen Hinweis zum Beispiel auf das Dienstleistungsangebot. Ich habe mich mit einem vor kurzem unterhalten, da kam auch ein Kunde rein und hat nach einer Notebook-Einrichtung mit WLAN gefragt, das hat er dann gemacht. Da könnte man im Schaufenster ja mal drüber hinweisen. Ich habe mich im Sommer mit dem Frank Röbers, dem Synaxon-Chef, PC-Spezialist etc. getroffen in Hamburg, wo er ja mit einem Laden gestartet war, 101, wo ausschließlich Dienstleistungen verkauft werden. Und da siehst du richtig die ganze Ladenfront vorne, die Glasfront ist mit den verschiedenen Angeboten beschriftet, was alles angeboten wird. Von einer Smart Home über Unterhaltungselektronik, über DSL-Einrichtung. Und im Laden sitzen dann diejenigen, die Reparaturen durchführen, hinter einer Glasfront, wo der Kunde richtig bei der Reparatur zuschauen kann. Und die verschiedenen Lösungsszenarien sind da aufgebaut. Zum Beispiel ein Szenario DSL-Verkabelung und ein Szenario mit Home Entertainment. Und dann kann der Kunde sagen, das hätte ich aber auch gerne, und dann wird das gemacht. Also das ist ein Beispiel, wie ich finde, das sollte auch Schule machen, dass man da das auch mal offensiver vermarktet. Und der Frank Röbers hat auch gemeint, am Anfang hatten sie diese Dienstleistungen nur im Ladengeschäft selber darauf hingewiesen, und das ist ja vielen Kunden nicht aufgefallen. Und im zweiten Schritt hatten die das dann richtig großflächig auf die Ladenfront, an die Fensterscheiben angebracht. Und dann sind viele Kunden darauf aufmerksam geworden und direkt in das Geschäft gekommen. Also er hat da auch richtig Laufkundschaft abgepasst.
Das Problem ist natürlich bei Büchern, dass man da schlecht Dienstleistungen drumherum skalieren kann. Ne?
Genau, das war jetzt der
ich lese es Ihnen vor.
Das war jetzt der Schwenk zu unserer Branche, wo man dann noch was tun kann, ne?
Aber gut, aber Stichwort Lesungen, also warum nicht mal eine Lesung in einem Buchladen? Ich weiß es nicht, jetzt hier kluge Tipps geben von außen ist schwierig.
Ja, ich meine, da hat er in seinem Blogpost ja auch viel drüber geschrieben. Natürlich gibt es dort verschiedene Ansätze, ja, dann kriegst du da noch was zu essen und es gibt noch einen Wein dazu und so weiter und so fort. Natürlich kann man alles versuchen, da ein Stück weit aufzuwerten. Nur ich denke auch, jedes Ding hat seine Zeit. Und ich glaube, es gibt eben auch bestimmte Zeiten, oder es kommen eben auch bestimmte Zeiten, wo einfach bestimmte Handelsformen letztendlich keine großartige Überlebenschance mehr haben. Das muss man einfach so anerkennen. Ich meine, früher gab es Tante-Emma-Läden, dann haben irgendwann mal die ersten Supermärkte aufgemacht, und da war vollkommen klar, da können die auf Dauer nicht überleben. Sie konnten teilweise noch überleben, weil sie sich so vom Produktsortiment noch ein bisschen abgrenzen konnten. Da gab es dann eben Feinkost und Ähnliches, da hat man versucht, das noch ein bisschen abzufedern. Aber bitte, wo gibt es heute noch einen Tante-Emma-Laden? Gibt es einfach nicht. Die Kunden erwarten ein breites, großes Produktportfolio-Sortiment.
Also gab es Supermärkte, später haben sich dann ganze Gewerbegebiete sozusagen herauskristallisiert. Es wurde auch, ging auch immer mehr aus der Stadt heraus. Also dieses Thema ist ja nun wirklich nicht neu. Heute ist man vor der Stadt sozusagen und hat dort eben diese großen Shopping-Malls, jetzt noch gar nicht mal in dem großen amerikanischen Stil, aber auch das ist passiert und da musste der Einzelhandel in den Stadtlagen zumindest schon drunter leiden. Und jetzt haben wir halt das Thema Internet und das einzige Differenzierungsmerkmal oder über was der Handel sich eben lange Zeit differenziert hat, war ausschließlich der Preis. Und das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Also dieses Thema ist ganz einfach durch. Und wer sich da nicht entsprechend positioniert hat in der Zeit, der hat jetzt ganz einfach das Nachsehen. Und Service ist da nicht immer so einfach. Also 1:1 mag da jetzt mal eine Ausnahme sein und sie versuchen das ja auch erfolgreich zu machen, jetzt aber auch hoch zu skalieren in Richtung Netz. Ja, auch da den Vertriebsweg muss man ganz einfach gehen. Aber ansonsten für den klassischen IT-Fachhändler um die Ecke sehe ich ehrlich gesagt keine großen Chancen mehr. Das Thema ist einfach durch, muss man einfach so sagen.
Es gibt gewisse Möglichkeiten, wie gesagt, mit dem Service. Kann man sicherlich überdenken, den offensiver zu verkaufen. Aber ich stimme dir zu, Christian. Manche Geschäftsmodelle sind halt einfach schwierig geworden und der Buchhandel gehört sicherlich dazu und da ist es auch immer klug dahergesagt in solchen Blogs, wenn dann gesagt wird, die sollen Lesungen machen, aber ich bin da auch ab und zu mal in diesen Lesungen gewesen, da sitzen 20 Leute und 4 kaufen nachher das Buch, ja. Hast du 100 Euro Umsatz gemacht und 100 Euro Umsatz sind auch noch nicht 100 Euro Gewinn, ne? Ja. Also das ist einfach auch nicht die Lösung jetzt.
Ja, und ich finde diese Diskussion dann auf der Metaebene sozusagen, also dass man dann sagt, ja, es geht hier aber um das Thema Solidarität und um die Stärkung des Einzelhandels und das ist ja ein Stück weit ein Kulturgut, was man dann hat und, das greift halt irgendwie auch nicht, ja. Also davon halte ich relativ wenig und ich halte auch nichts davon, bestimmte Wirtschaftsbereiche zu subventionieren oder zu stützen. Man braucht nur mal diesen Wettbewerb. Gleichwohl ich natürlich dem Alex auch recht gebe, gerade natürlich in Amazon ist die Marktmacht mittlerweile in verschiedenen Bereichen sehr erdrückend. Im Übrigen auch, wie hat mal einer so schön gesagt, die Preisverhandlungen, die schwierigen, die man früher mit dem Mediamarkt führen musste, die muss man heute mit Amazon führen. Also die legen einem Lieferanten da natürlich mittlerweile schon auch die Daumenschrauben an, so ist es nicht. Und das ist auch ganz unlustig, aber aber das lässt sich einfach nicht aufhalten, ne?
Gut, dass du es ansprichst. Da hatten wir auf Genlobs Server auch vor kurzem einen Bericht über den, wo wir uns auf einen Blog auch berufen haben, kassenzone.de.
Ja.
Dass Amazon zunehmend seine Marktmacht da ausspielt und die Hersteller jetzt gerade in den letzten Monaten immer stärker unter Druck setzt. Und dein Beispiel stimmt absolut, was früher bei einem Besuch in Ingolstadt nicht besonders vergnüglich war, das erwartet den Hersteller jetzt bei Amazon. Also da gibt es keine Kekse und keinen Kaffee mehr, sondern da wird der Druck erhöht, ne? Und die Daumenschrauben werden angesetzt. Und in dem Beispiel auch die Preise für die ganzen Marketingmaßnahmen hat Amazon auch drastisch erhöht für Produkttexte einstellen, für ein Bild daneben stellen. Da wird mittlerweile richtig stark zur Kasse gebeten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Text nicht nur mit einfachem Bild und einfachem Text bewirbt, ein Produkt, sondern da etwas mehr Raum haben will, sind da 60.000 Euro im Jahr schnell nochmal gezahlt on top von Seiten der, die Hersteller zahlen müssen. Also da ist sich Amazon natürlich dieser Macht bewusst immer mehr und jetzt wird das auch monetarisiert, ne?
Ja, fand ich jetzt mal ganz jedenfalls interessanter, auch eure Meinung und eure Einschätzung zu hören. Also ich glaube, wir sind uns da letztendlich alle drin einig. Es macht keinen Sinn, hier nur das Feindbild Amazon zu zeichnen, sondern letztlich auch die Feststellung, dass bestimmte Geschäftsmodelle heutzutage einfach nicht mehr tragbar sind oder nicht mehr einträglich sind und dann einfach auch vergänglich sind. Ne? Geschäftsmodelle anzulegen heißt ja nicht, dass die bis in alle Ewigkeit funktionieren. Oder?
Ja. Kann man, glaube ich. Ja. Ist die gleiche Diskussion wie bei Wetten, dass. Also die auch nur die Frage, lag es an Lanz oder lag es an dem Modell, dem Showformat Wetten, dass? Also ich glaube, das Feindbild Lanz hat es nicht alleine dafür gesorgt.
Richtig, ja. Das sehe ich auch so. Das Format hat sich ein Stück weit überlebt. Früher ist eben die ganze Familie abends am Samstag wie um ein Lagerfeuer eben um den Fernseher gesessen und hatte sich Wetten, das angeschaut. Das gibt's heute einfach nicht mehr.
Obwohl wir saßen noch mit den Wetten, das Fans und richtig traurig, dass das eingestellt wird, das Format. Und ich denke, Lanz hat den Prozess noch etwas beschleunigt. Also.
Ja, das mag möglich sein, ja. Das kann schon stimmen, ja. So wie halt Amazon jetzt ist auch alles ein Stück weit beschleunigt. Es gab, um noch kurz bei Amazon zu bleiben, ein hochinteressantes Interview auf Business Insider. Wir werden das auch verlinken für all diejenigen, die hier zuhören und immer wieder mal fragen, wo findet man eigentlich noch nähere Informationen zu den Themen, über die wir sprechen. Da bitte einfach mal auf die Webseite schauen. Dort gibt es die sogenannte Channel Carsten Nachlese, nenne ich's. Das ist quasi eine Linksammlung über alle Themen oder zu allen Themen, über die wir hier sprechen. Und da kommt man danach drauf. Jeff Bezos ist massiv kritisiert worden oder ist auch stark unter Druck gesetzt worden, weil er jetzt das zweite Quartal abgeliefert hat mit deutlichen Verlusten. Wir erinnern uns, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich versuche jetzt mal gerade.
Jetzt kommt hier in mein Firephone endlich vor.
Dein Firephone kommt jetzt auch vor, ganz genau. Jetzt versuche ich nochmal diese Statistik hier aufzurufen. Gewinne und Verluste. So. Na, komm schon. Jetzt ja. Ich muss es mir gerade nochmal hochladen, weil ich weiß natürlich auch nicht auswendig. Das zweite Quartal 2014 wurde abgeschlossen mit 100 minus 26 Millionen US-Dollar Verlust und im dritten Quartal, das abgelaufen ist, hat sich der Verlust dann sogar nochmal massiv erhöht auf 437 Millionen Euro, Dollar Verlust, die gemacht wurden. Umsatz steigt aber weiter. Also der Umsatzanstieg ist ja auch ganz beachtlich, wenn man sich das mal anschaut. Die haben ja seit 2008, glaube ich, wieder mal eine Verdoppelung, wenn man einen Blick auf die Nettoumsätze wirft. So lag der 2011 bei 48 Milliarden, 2012 bei 61 Milliarden und 2013 sind wir jetzt schon bei 74 Milliarden und die Aussichten gehen ja noch ein gutes Stück weit höher. Trotz alledem, Bezos wird massiv angegangen, ob der Verluste, und ihm wird also gesagt, hier, bei euch geht da überhaupt nichts mehr voran. Ihr habt ein Telefon rausgebracht, das Amazon, wie heißt es, Firephone heißt, glaube ich, ne? Firephone, der totale Ladenhüter. Und Jeff Bezos nimmt auch zu diesem Thema Stellung und sagt, ja, und, was soll's? Wir haben es halt ausprobiert, hat nicht funktioniert in dem Stil, ist schade. Aber deswegen gehen wir da noch lange nicht auf. Wir bleiben da dran. Und er sagt halt, mein Geschäftsmodell besteht darin, das Geld, was ich sozusagen einnehme, sofort zu reinvestieren in neue Innovationen. Wir legen also nicht wie ein anderes Unternehmen, wie Apple beispielsweise, 150 Milliarden Dollar auf die hohe Kante, um irgendwas damit zu machen, keine Ahnung, sondern wir reinvestieren das sofort und von 100 Projekten und 100 Innovationen, die wir vorhaben, mögen 80 in die Hose gehen, 20% funktionieren aber. Und auf die setzen wir dann und die bauen wir dann ganz massiv aus. So seine Erklärung. Und ich fand das mal ganz interessant, weil er auch damals schon zum Börsengang genau dieses Geschäftsmodell dort verankert hat, auf einem Einseiter, und genau diesen Einseiter mittlerweile auch allen Aktionären immer wieder zukommen lässt, um darauf hinzuweisen.
Obwohl es ja vielleicht auch ein bisschen noch eine Nebelkerze ist. Ich meine, Apple hat wahrscheinlich in seinem Kerngeschäft, wirft Apple auch mehr Gewinne ab als Amazon in seinem Kerngeschäft, sprich Versandkosten, Retouren, Same-Day-Delivery, das kostet alles Geld und wird von Amazon ja nicht 1:1 bislang umgelegt. Ne? Und insofern dürfte das Kerngeschäft natürlich auch nicht so viel abwerfen, wie es von den Aktionären eigentlich gefordert wird. Und wenn er dann das auf das Firephone schiebt, klar, das ist legitim. Wir haben was ausprobiert, hat nicht geklappt. Klar, ist in Ordnung. Die Frage ist nur, inwieweit ist das Kerngeschäft in dem Sinne noch profitabel oder profitabel genug und inwieweit muss Amazon nicht irgendwann mal das Kerngeschäft und einige Faktoren da ändern, um profitabler zu sein? Denke ich.
Ja, da ist sicherlich was dran, aber ja gut, Bezos sagt halt wie immer, kurzfristige Gewinne interessieren mich überhaupt nicht. Wir sind eher an nachhaltigen und langfristigen Investitionen interessiert und versuchen, um dort einfach mehr aufzubauen. Ja, ich denke, wenngleich die ein oder andere Innovation gelingt, geht es vielleicht manchen Leuten dann auch ein bisschen zu schleppend und warten darauf, dass das nächste große Ding kommt, um die Ecke kommt, wo sie dann was machen. Und ich glaube, er hat ja da auch, oder sie haben ja da auch einiges am Start. Also ich denke gerade mal, das Thema Lebensmittel ist noch etwas, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben, wo sie jetzt in den ersten Bereichen auch schon tätig geworden sind, wo man sicherlich noch einiges erwarten darf, auch hier erwarten darf. Sie knöpfen sich halt ein Marktsegment sozusagen nach dem anderen vor. Drogerieprodukte wird jetzt auch eingestiegen, also sogar mit einer Eigenmarke versuchen sie da.
Vielleicht kommt auch mal B2B, das weiß man auch nicht.
Vielleicht kommt das ganze Thema B2B, ja. Ansatzweise gibt es ja mitunter auch schon. Fahrradkuriere werden jetzt eingesetzt. Also in einer der amerikanischen Städte kannst du dir jetzt Amazon, was du bei Amazon bestellst, binnen einer Stunde liefern lassen. Also garantiert binnen einer Stunde. Es ist quasi Botenservice. Kostet zwar $7.99 Aufpreis, aber für jemanden, der es sofort haben muss, denke ich jetzt auch nicht das große Geld. Und wenn du bereit bist, 2 Stunden zu warten, kostet es sich gar nicht mehr. Also insofern.
Im Übrigen, die Amazon-Aktie, und selbst wenn nicht, aber die Amazon-Aktie ist ja trotzdem eine reine Erfolgsgeschichte.
Ja.
Also ich habe es gerade geguckt, begonnen mal irgendwie so um die 80 Euro irgendwas, 60 Euro und inzwischen liegt sie, gut, jetzt ist ein bisschen aktuell wieder ein bisschen runter, sie war auch schon mal bei 290 Euro knapp, jetzt liegt sie aktuell bei 240 Euro oder 44 Euro, aber trotzdem, also von 60 auf 244. Klar, wenn man das vergleicht mit Apple und Co., da kann man noch mehr rausholen, aber dafür, dass die da so ihr eigenes Ding machen, also was nicht unbedingt immer börsenorientiert ist, ist das schon eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ich finde, man kann sich nicht eine Amazon-Aktie kaufen und sich dann beschweren, weil man weiß ja auch, was bei Amazon Sache ist. Das ist meine Einstellung dazu.
Absolut. Und es gibt sogar Aussagen hier, beziehungsweise im Harvard Business Manager hatte ich es auch gelesen, die haben auch nochmal ganz klar gesagt, dass Bezos jedem Aktionär höhere Renditen beschert hat, als es jeder andere Konzernchef bisher in der Lage war. Also das nicht nur das Geschäftsmodell, sondern die sagen auch, im Prinzip ist das volkswirtschaftlich gesehen auch vorbildlich, was Bezos eigentlich macht, weil er das, was er zusätzlich mit dem Unternehmen einnimmt, oder die Gewinne sozusagen, die er dort auch bekommt, den Cashflow, den er ganz einfach hat, sofort wieder reinvestiert in neue Innovationen und halt viele Dinge ausprobiert. Und das eigentlich im Prinzip ein ganz, ganz vernünftiger Ansatz war. Aber wie es halt immer ist, der Ritt auf der blutigen Kante ist halt natürlich auch immer schwierig, ne? Es ist halt schon auch ein enormes Risiko und es kann halt eine Riesenlawine nach sich ziehen. Das ganze Thema. Uns bleibt natürlich abzuwarten, auch im Internetbereich, denke ich, wird halt auch die Winde irgendwann rauer werden für ihn. Also ich denke, man kann schon damit rechnen, dass so dieser Chinese, dieser Alibaba, dieser riesen E-Commerce-Bude, ja, die ja noch viel größer ist als Google und Google selber natürlich auch und auch Microsoft und auch Walmart, das sind alles so Riesen, die kommen ja auch so langsam auf den Trichter, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass in 2-3 Jahren die Situation möglicherweise auch anders wieder aussieht. Wir werden sehen.
Während einige noch nicht so weit sind, das Beispiel Expert, die hatten gestern eine Meldung verschickt, die ja auch jetzt einen Online-Shop eingerichtet haben für zentral und für den Handel mit Verlinkung, aber auf eine Kauffunktion verzichtet haben, was ich auch ganz, ganz interessant fand. Ne? Mhm. Also du kannst Artikel reservieren und dann bei deinem Händler um die Ecke abholen, aber ich kann nicht klassisch was in Warenkorb legen. Na, was super. Ich hochinteressant finde, dass man heutzutage ein E-Commerce-Modell ohne Kauffunktion macht.
Das ist wirklich interessant. Das muss ich mir mal näher anschauen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist doch absurd. Was soll denn das?
Ja, das ist halt halbherzig, ne? Wir müssen auch online machen, das macht alle Welt, also machen wir auch was, aber das Denken ist halt mit Priorität im stationären Experthandel, aber dann was einrichten ohne Kauffunktion fand ich schon merkwürdig, muss man auch mal drauf kommen.
Also. Ja, und ich meine, wobei es gibt ja eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Wir wissen ja alle, wie lange MSH gezögert hat, in diesem Online-Bereich und E-Commerce-Bereich einzusteigen, weil es immer auch hieß, ja, das können wir so mit unserer stationären Struktur, die wir haben, und jeder einzelne Mediamarkt-Chef ist sozusagen auch ein kleiner Fürst. Und man weiß ja nicht, wo die Sachen gekauft werden und so. Da hatten die ja auch immer massive Probleme am Anfang, beziehungsweise massive Bedenken, ne? Aber irgendwann ist da auch der Knoten geplatzt. Und insofern könnte man sich ja da ein Stück weit dran orientieren. Ich denke, es gibt keine Alternative, aber da ein E-Commerce-Angebot aufzuziehen, wo du noch nicht mal einkaufen kannst, das ist ja völlig absurd. Also was soll denn das? Gut, lass uns doch mal noch ein bisschen in die Systemhausbranche reinschauen. Ich weiß, Andreas, Alex, du hast noch ein Thema mitgebracht, über das wir noch mal ein bisschen sprechen sollten, und das betrifft nämlich ausgerechnet die Cancom und Pironet, gell?
Ja, wobei ich nicht das Thema mitgebracht habe, sondern der Markt.
Ja. So.
Ja. Nee, das der Hintergrund der Geschichte, ich glaube, viele haben es in der Branche mitbekommen. Die Cancom hatte ja vor gut einem Jahr die Pironet übernommen. Vielleicht noch schnell der Hintergrund zu beiden Unternehmen. Cancom versucht sich ja als Komplettanbieter zu etablieren. Im Bereich Cloud hat man vor allem eine eigene Private Cloud Lösung, die sehr erfolgreich ist, die es so schafft, Umgebungen von Unternehmen also auch individuelle Anwendungsumgebungen in eine Private Cloud zu ziehen, ist aber erst eigentlich für Unternehmen im größeren Marktsegment interessant. Und weil man eben auch in den Bereichen IaaS und PaaS, also einfach Plattform as a Service und auch klassische Instanzen, die man über die Cloud mieten kann, auch ein Angebot erweitern wollte, hat man sich einen sehr, sehr namhaften Player im Markt geholt, einen etablierten, der eigentlich kein Systemhaus war, sondern ein Direktanbieter, quasi ein viel, viel besserer Hoster. Mhm. Nämlich die Pironet aus Köln, auch mit eigenem Rechenzentrum, ein hochprofitables Unternehmen. Und der Hintergrund war auch der, aus ganz vielen Gründen, also war es natürlich zum einen Ergänzung des Portfolios, wie ich genannt habe, im Cloud-Bereich. Zum anderen hatte das Unternehmen auch mit der eingetragenen Marke Business Cloud, da kann man jetzt rumdiskutieren, wie weit man so eine Marke eintragen kann, aber Fakt ist, die Domain businesscloud.de gehört Pironet, und die dürfen auch im Markt exklusiv viel damit machen. Mit diesem Namen hatte man sich einen sehr, sehr interessanten, auch deutschen Player ja geholt und hat die versucht zu integrieren.
Ist da der Kaufpreis einmal hier bekannt geworden? Ja, muss er wahrscheinlich.
Ja, ist, aber ich muss also, ganz ehrlich sagen, egal. Ich weiß nicht, aber Pironet, nur um für die Größenordnung, hat, glaube ich, um die 200 Mitarbeiter und macht 80 Millionen Umsatz. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber nur mal so eine
Größenordnung. Ich schau mal unterdessen, wenn du sprichst.
Ja, und nun ist es so, dass Pironet heißt eigentlich sogar Pironet NDH, was kaum einer weiß, Netzwerkdienste Höger, weil ja Felix Höger und ja auch der Herr Faulhaber, ich weiß gerade nicht mehr den Vornamen, Udo Faulhaber natürlich, ja. Die ziehen dort die Fäden. Und wenn man sich jetzt aber allein, und das ist kein großes Geheimnis, auf die Seite www.business-cloud.de geht, wird man nicht mal mehr irgendwo den Namen Cancom finden, oder wenn er nur sehr versteckt. Und naja, auf jeden Fall gab es neulich die News, und es musste Cancom eben als Ad-Hoc-News herausbringen, dass der Höger, der quasi die DNA des Unternehmens war, das Unternehmen von heute auf morgen eben verlassen musste, nach über einem Jahr Geduld in Anführungsstrichen. Und auf jeden Fall ist es so, ja, also ich bin tatsächlich auf der businesscloud.de, also finde ich nur ganz, ganz kleines Wort, Cancom wo. Auf jeden Fall hat der Herr Höger das Unternehmen verlassen, und man setzt jetzt Honore Manager, wo wir es vorher hatten, mit den Rochaden bei Pironet ein. Und also der Frank Richter allen voran, der die GmbH bei Cancom vorsitzt, der geht nach Köln. Es sind noch ein, zwei weitere Kollegen. Und die haben jetzt bekommen jetzt die Aufgabe, das Unternehmen in Cancom zu integrieren. Und das hat eben jetzt im letzten Jahr offensichtlich nicht in der Geschwindigkeit und in der Form ist das passiert. Jetzt stellt sich natürlich wie immer diese klassische Frage in so einem Kontext: wenn ein Unternehmen schon profitabel ist und sehr erfolgreich im Geschäft macht und übernommen wird, inwieweit man das dann einbrandet. Fakt war auf jeden Fall, dass Klaus Weinmann hier auf den Tisch gehauen hat und sich diese starke Marke jetzt wohl offensichtlich, ich kenne die genauen Hintergründe dann auch nicht, stärker einbranden möchte. Was
ich meine, es war ja auch ein teurer Kauf. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Also umgerechnet hat Cancom 60 Millionen Euro für die Pironet auf den Tisch gelegt. Das Unternehmen selber macht 2,8 Millionen. Das heißt, man hat den 21-fachen Preis hier auf den Tisch gelegt. Das ist schon...
Hat 80 Mitarbeiter, ne?
Ja, ist schon wirklich ein ganz schöner...
aber es macht nicht 2,8 Millionen Umsatz, das kann ich
nicht. Nee, 44 Millionen.
Wollte ich gerade sagen.
Erwarte 44 Millionen Umsatz, wollte ich sagen, richtig, ja. Also EBIT waren 2,8.
Ja, aber es ist auf jeden Fall profitabel.
Ja.
Und vor allem ein sehr, sehr sehr, sehr etablierter Markt, nachdem es auch ein deutscher Cloud-Player ist. Und jetzt darf man mal gespannt sein, was in den nächsten Wochen und Monaten damit passiert. Also ein Besuch auf der Internetseite der Pironet macht bestimmt, wird hier auch Lichtblick geben. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr krassen Schritt, weil natürlich auch die Frage ist, inwieweit so ein Unternehmen natürlich auch durch den Chef auch getragen ist. Und der Felix Höger ist ja ein sehr anerkannter und wohlbekannter bekannte Person im Markt. Und also der Udo Vollhaber bleibt, ja, soweit ich das erfahren habe. Aber jetzt steht das Unternehmen eben ohne ihre DNA eigentlich erstmal da, wenn man es mal so ganz hart ausdrücken möchte. Habt ihr noch was zu ergänzen?
Also das ist für dich sozusagen ein Stück weit die Frage, ob die Cancom es jetzt schafft, nicht nur die Angebote zu integrieren ins eigene Portfolio, sondern ob es auch weiterhin verstanden wird, das, was Nipiro nicht lange Zeit ausgezeichnet hat, und der damalige Gründer hat ja da schon wirklich ein Näschen dafür gehabt und ausgesprochen gutes Fingerspitzengefühl dafür, in wie er die Pironet ausrichten muss, um so erfolgreich zu sein, was sie zweifelsohne sind, ob das die Cancom fortführen kann sozusagen, oder ob Cancom sich sozusagen jetzt nicht nur etwas eingekauft hat, was dann zwar integriert wird, aber dann nicht mehr weiterentwickelt wird. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau, absolut. Ja. Also es geht auch darum, dass da natürlich verschiedene Geschäftsmodelle dahinter stehen, hinter den Unternehmen. Und ich glaube aber, dass es ein richtiger Schritt ist für die Cancom, in dem Cloud-Bereich zu diversifizieren. Wir hatten es vorher gerade auch mit, wie viel verschiedene Industrie verträgt ein einzelner Anbieter. Und Cancom ist mit Sicherheit einer der Player im Markt, die es vertragen. Und die sich auch im Cloud-Bereich, die haben jetzt eben auch, also der Hintergrund ist ein bisschen der, das geht jetzt ein bisschen ins Cloud-Business rein, dass man überzeugt ist auf Cancom-Seite, dass sich der Markt bis 250 Mitarbeiter, der Cloud-Markt sehr stark in den kommenden Jahren standardisieren wird. Mhm. Das heißt, hier wird es eher ein nicht so stark partnerorientiertes Geschäft, ob das jetzt nun über Partner läuft oder nicht, aber hier, was die Services darum angeht und die ganzen Dienstleistungen und Managed Services vor allem, dass die dort nicht so gebraucht sind in diesem kleineren Segment, und man hatte als Cancom dort nichts. Mhm. Und der Ansatz von Klaus Weinmann ist ja schon seit jeher, deswegen hat man ja auch diesen Shop, der bestimmt nicht besonders margenträchtig ist, dass man versucht, den kompletten Stack anzubieten und dort überall den Schlüssel zum Kunden zu finden. Man hält ja auch mit der NDH Cancom NSG einen riesengroßen Service Markt. Man hat dort 1500 Anbieter, Mitarbeiter, die Servicegeschäft machen. Ist auch nicht mehr besonders margenträchtig. Das macht man zum Teil sogar im Namen von Computer Center und den Wettbewerbern. Also man schickt dort nur das Personal hin, einfach damit man diesen Service Markt auch noch hält. Mhm. Man hat den Shop, man hat jetzt den kompletten Cloud Stack, man hat eine Private Cloud Lösung. Die gehen jetzt in die USA, also die stellen sich als kompletter, breiter IT-Konzern auf und verlassen wirklich das klassische Systemhausgeschäft Schritt für Schritt. Und ich finde das eine sehr beeindruckende Strategie, gerade wenn man sich die direkten Wettbewerber wie zum Beispiel Bechtle anschaut, die sich da ja komplett anders positionieren.
Ja.
Und das aber auch sehr erfolgreich tun.
Mhm. Durchaus, also ich denke, Ziel ist immer da, den Anschluss nicht zu verlieren. Und sein persönliches Ziel ist sicherlich da auf Augenhöhe mit Bechtle irgendwann agieren zu können.
Ja, die haben ja die Umsatzmilliarde schon länger schon
gerissen,
ausgerufen.
Ja.
Nee, gerissen noch nicht, aber
gerissen noch nicht ausgerufen jetzt, ganz genau, ja. Wird jetzt angepeilt. Absolut richtig. Jawohl. Schauen wir mal, was haben wir denn noch drauf stehen, über was wir noch reden müssen? Ist jetzt mal eine Marke. Zack.
Also ich fand noch ganz interessant die ersten Business Apps, die von IBM und Apple gemeinsam vorgestellt wurden.
Ja.
Und vor allen Dingen die Frage, die sich da aufdrängt, wo man vielleicht mit einem kleinen Rechercheauftrag fürs neue Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, inwieweit da die Partner eingebunden sind, weil in den ganzen Mitteilungen war bislang davon noch nicht die Rede. Mhm. Man hat die Apps vorgestellt, man hat gesagt, IBM so linksnah installiert und macht die Implementierungen. Aber ob das denn nun ein Geschäft für den Channel ist oder nicht, das ist jetzt die Frage. Während die Apps ja durchaus interessant sind, die haben da neun Apps vorgestellt, unter anderem für Reise und Verkehr, für Banken, für Finanzen, Behörden. Aber zur weiteren Vorgehensweise sich noch nicht geäußert. Und das wäre halt, denke ich mal, schon interessant, mal nachzufragen, ob das nun auch die Partner davon profitieren können, die IBM-Partner.
Ja, also ich habe hier was zu ergänzen auch zu der Sache, weil da wollte ich auch witzigerweise genau dazu wollte ich was sagen, nur aus einer anderen Ecke. Ich war neulich auf einer IDC-Veranstaltung und da hat man eine sehr interessante Zahlen veröffentlicht, nämlich genau zu dem Thema. Da hat IDC mit 500 Entscheidern aus dem Mittelstand gesprochen und die gefragt, was sie in den nächsten Jahren vorhaben im Bereich Mobility, also die Unternehmen, und das waren über alle Unternehmensgrößen hinweg, und wenn IDC das macht, dann machen die es ja immer sehr sehr ausführlich auch, und dann wurde eben gefragt, wie man sich eben im Bereich Business Apps in den kommenden Jahren aufstellen möchte, ob man das prinzipiell in-house denken machen möchte oder ob man auf Outsourcing-Partner setzt. Und die überwiegende Mehrheit hat tatsächlich gesagt, dass man das outsourcen möchte. Also sprich, diese ganze Integration, aber auch das Management, aber auch die Entwicklung, die ja zum Teil gar nicht mehr so schwierig ist, solche Apps für die Unternehmensprozesse, die sollen ausgelagert werden auf die Dienstleister. Was mich jetzt persönlich überrascht hat, weil ich jetzt gesagt hätte, ab einer bestimmten Unternehmensgröße holt man sich doch dann besser das Know-how in-house. Nee, ist definitiv nicht so. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir die Angebote der Industrie angucke.
Gab es da übrigens Gründe dafür? Also hat oder gab es irgendwelche Begründungen dafür, warum
ja, dieses, das so ist? Ja, dieses klassische, soweit uns das RDC berichtet hat, sprich Fokus aufs Kerngeschäft, wobei das ja das Kerngeschäft ist. Aber diese Entwicklung und diese Erschließung, das wollen sie extern machen. Also da wollen sie sich quasi nicht damit herumärgern müssen. Da stecken ja auch noch komplette Strategien. Wofür brauche ich Apps? Stelle ich die Geräte selber? Können die Mitarbeiter selber mitbringen? Auch dazu hat sich IDC sehr ausführlich geäußert.
Ja.
Quintessenz ist auf jeden Fall, es geht natürlich da letztlich um die Themen Sicherheit, Sparen und Aufwand. Und auf jeden Fall ist es ein enormes Thema, also gerade so Applikationen und Unternehmensprozesse schlanker zu machen, die enger an die IT anzupassen. Hier bieten sich natürlich Apps an. Die sind nach wie vor ein unglaublich wichtiges und heißes Thema am Markt, gerade wenn sie eben über den klassischen Leistungsumfang von Apps hinausgehen, die ja in der Regel sich auf Kataloge beschränken. Hier geht es um Schnittstellen und auch also interaktiv, dass man quasi mit den CRM, ERP-Systemen, Dokumentenmanagement, diese Geschichten, dass man die über Apps abbilden kann und eben die Applikation anpasst auf die einzelnen Mitarbeiter, dass man auch wirklich und die einzelnen Positionen im Unternehmen, dass man auch wirklich da einfach damit umgehen kann. Und das ist ein unglaublich wichtiges Thema, auch in Bezug auf Compliance, und ein komplexes Thema. Und da, was ich gerade sagen wollte, ist, dass die Systemhäuser aber in dem Bereich unglaublich dünn aufgestellt sind, was ich mitbekomme. Und also hier ist eine riesengroße Spanne, und deswegen war ja auch dieser Schritt von Apple und IBM unglaublich interessant, die ja damals diese Initiative vorgestellt haben. Und ich finde, der Punkt ist richtig von Markus, dass witzigerweise der Channel hier noch nicht so einbezogen wird. Und auch viele Systemhäuser, und da haben wir es jetzt wieder mit Cancom, aber die haben ja auch die Glanzkinder mal gekauft, die haben sie jetzt vor ein paar Wochen wieder abgestoßen, weil man da auch sich etwas verspekuliert hatte mit dem Geschäft und wohl gedacht hat, das kann man leichter integrieren. Fakt ist aber, die Industrie ist hier nicht gut aufgestellt. Also die Industrie meine ich jetzt gar nicht, sondern den Channel. Mhm. Und die Kunden wollen es und irgendwas stimmt da noch nicht am Markt, von vorne bis hinten. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass da ein enormes Geschäftspotenzial für gute Systemhäuser liegt. Auch ich persönlich habe schon das ein oder andere Mal, ich hatte mal mit einem Münchner Entwickler von Business Apps recht viel zu tun und weil ich ja im Channel ganz gut vernetzt bin, habe ich das mal ein paar Systemhäusern vorgestellt, auch diesen Dienstleister, diesen Entwickler, und die waren alle wirklich sehr, sehr interessiert an einer Zusammenarbeit, weil sie sagen, den Kunden eben diesen zusätzlichen Faktor Apps mit anbieten zu können, und wenn es gerade im Kontext IBM und Apple da wirklich auch namhafte Player gibt, das ist natürlich unglaublich interessant für die Kunden. Mhm. Aber die Systemhäuser sind ja eben nicht gut aufgestellt. Wenn ich mir jetzt mal Bechtle angucke, ich habe es jetzt noch nicht darauf hingehend gemacht, aber ich vermute mal, dass ich zum Thema mobile Anwendungsentwicklung vermutlich bei Bechtle, ich unterstelle es jetzt mal, nicht so viel finden werde als Beispiel. Weiß ich nicht.
Vermute ich auch, ja. Es werden wahrscheinlich noch sehr stark Spezialisten sein, ne? Kleinere.
Markus, deine Meinung dazu?
Spezialisierte Unternehmen.
Das kann schon sein, dass es da im speziellen Fall Bechtle, weiß ich es nicht, aber ich glaube, da sicherlich ist der Nachholbedarf bei den Systemhäusern, aber die das hindert ja einen Hersteller, jetzt im Fall von IBM, wenn man sagt, wir binden die Partner da ein, nicht daran, dass man entsprechende Programme, wie sie es ja immer tun, wenn man neue Geschäftsfelder aufbaut und Know-how in den Channel bringt, entsprechende Partnerprogramme und Spezifikationen da ins Leben ruft, ne? Die Frage ist, will man grundsätzlich die Partner einbinden oder will man es nicht? Und das, denke ich, ist ein netter Rechercheauftrag für nächstes Jahr, oder Christian?
Ja, denke ich auch.
Nein, ich glaube, die Quintessenz muss sein, dass aus meiner Sicht, dass die Systemhäuser sich selber dieses Geschäft schnappen müssen.
Also weil wir vorhin davon gesprochen hatten, die Cancom hatte doch eine App mit den Glanzkinder,
ja, aber die hat man wieder abgestoßen.
Aber warum eigentlich?
Weil man sie nicht integrieren konnte, soweit ich das mitgekriegt habe. Das heißt, man hat nicht gewusst letztlich ganz genau, wie man die quasi diesen Dienstleister in das eigene Kernportfolio mit integriert.
Mhm. Vielleicht war es auch noch zu früh.
Ja.
Genau, auch ein Punkt.
Also ich habe eine andere Meinung dazu. Also meine Meinung ist die, dass ich möchte mir jetzt nicht den Mund verbrennen, aber
doch. Ist immer gut. Man muss auch eine Meinung haben,
Alex. Ja, meine Meinung ist die, dass ich das Gefühl habe, es gibt solche und solche App-Anbieter. Und da muss man genau hinschauen. Und ich glaube, dass man da den Falschen erwischt hat, um das so zu sagen. Mhm. Es gibt also welche, die unglaublich flexibel und kurzfristig sehr schnittstellenstarke Apps machen können. Und es gibt eben welche, die sich eher auf das Thema Katalog-App spezialisieren. Und das wird oft ganz gerne mal verwechselt.
Es haben sich ja viele tatsächlich damals gefragt, warum ausgerechnet die Glanzkinder und die ja eigentlich so nicht unbedingt zwingend in dem Markt tätig oder Apps entwickelt haben, die für den Cancom interessant sind. Aber man hatte schon gesagt, es geht um das Thema App-Entwicklung im Allgemeinen, ne? Aber
ich glaube, dass sich da viele Systemhauschefs oder auch nicht so gut mit dem Thema auskennen. Und meine Meinung ist, also ich habe den Klaus Weimann auch mal persönlich dazu gefragt und er hat mir gesagt, damals ganz am Anfang, aber es wird ja schon noch mehr gewesen sein, also ihm gefällt es, dass er den Kunden imponieren kann im Verkaufsgespräch, dass er sagen kann, ich liefere euch auch eine App gleich mit.
Ja.
Meine Meinung dazu ist, und da lehne ich mich eben auf dem Fenster und sage, es war das falsche Unternehmen. Man hätte ein Unternehmen kaufen müssen, was viel stärker auf die Integration von Unternehmens-Apps, Unternehmensanwendungen geht und nicht auf die Erstellung von Katalog-Apps. Mhm.
Auf alle Fälle ist es ein Thema, was immer stärker kommt. Vor einigen Jahren gab es ja noch durchaus Meinungen, die gesagt haben, Apps sind was für Consumer und Apps spielen im B2B-Umfeld keine Rolle, ne? Und ich glaube, das hat sich nun wirklich auch geändert.
Absolut, ja. Vielleicht müssen wir da mit dem Michael Reiserer mal sprechen. Der ist ja sehr stark in dem Thema drin. Und kennt sich da auch super aus und der kann uns da bestimmt mal einen näheren Einblick in diesen Markt geben. Genau, lasst uns zum Abschluss vielleicht noch kurz etwas zum Thema Microsoft und Cloud-Geschäft und so weiter sagen. Es gab ja im August, glaube ich, oder jedenfalls im Sommer diesen Jahres ein Urteil. Und zwar ein Urteil zu einem Prozess, der in den Vereinigten Staaten stattgefunden hatte und Microsoft jetzt nicht gebeten, sondern aufgefordert wurde, bestimmte Daten rauszurücken. Und Microsoft hat dann darauf verwiesen, hat gesagt, machen wir nicht, weil diese Daten sind nicht in den USA gespeichert, sondern die sind in Irland. Da ging es also im konkreten Fall tatsächlich um E-Mails, die in Irland auf den Servern gespeichert sind. Und darüber hinaus haben sich also die US-Ermittler hinweggesetzt, beziehungsweise das Gericht hinweggesetzt und hat also verlangt, dass auch auf diese Daten in Europa, sprich in dem Fall in Irland, zugegriffen werden muss. Jetzt hat Microsoft Berufung gegen dieses US-Urteil eingelegt und sie pochen also dort hier sozusagen auf das Briefgeheimnis und sagen, es kann nicht sein, dass man da Zugriff drauf erhält. Und ja, jetzt ist man natürlich ganz gespannt, wie die Sache ausgeht, weil das natürlich ein hochbrisantes Thema ist und wir ja auch alle wissen, dass Microsoft über Monate hinweg Kunden natürlich auch immer wieder gesagt hat, naja, also wenn wir euch schon nicht als Kunden gewinnen könnt, weil ihr Angst habt, dass eure ganzen Daten irgendwo auf der Welt auf irgendwelchen Servern liegt und ihr nicht wisst, wo sie drauf sind, dann werden wir zumindest dafür Sorge tragen, dass eure Daten in Europa in irgendwelchen Rechenzentren sind. Aber wie man eben zumindest im Moment sehen kann, ist es ja den US-Behörden relativ egal, ob die Daten in Europa liegen. Sie versuchen trotzdem darauf zuzugreifen. Und das ist natürlich, in was das Cloud-Geschäft anbelangt, jetzt nicht nur für Microsoft, sondern für viele andere Unternehmen auch, bedenklich. So kann man natürlich kein Geschäft machen. Ja, und da wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Und Microsoft hat dann justament zu diesem Thema auch gleich noch eine Umfrage gestartet. Und zwar in Irland Leute dazu gefragt, wie die das Thema sehen, ob denn ein US-Firmen oder ja US-Firmen, vor allen Dingen US-Ermittlungsbehörden auf persönliche Informationen, die in der Cloud gespeichert sind, zugreifen sollen dürfen. Und da haben natürlich
überraschenderweise
die Mehrheit gesagt, nee, das darf man auf gar keinen Fall und so weiter. Also um es anders zu sagen, Microsoft unternimmt jetzt derzeit viel, um dieses Thema ein bisschen publik zu machen und da auch ein bisschen politischen Druck aufzubauen oder Gegendruck aufzubauen. Und die sehen dann natürlich ihre Fälle davon schwimmen. Wer klackt denn da dauernd? Markus.
Im Zweifel Markus, der nicht da ist. So,
ich habe unsere Themenliste nochmal aufgeklappt gerade. So, aber ja. Scheint wirklich vom Trackpad immer, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja, deswegen musst du das nächste Mal vielleicht doch wieder deine Stöpsel reinziehen und das externe Mikro, weil dann hast du diese Geräuschübertragung nicht, ne? Auf das eingebaute Mikrofon.
Nächstes Mal bin ich wieder bei euch vor Ort, aber dann. Ja. Weil nächstes Mal hier schöpfe ich die Hörer rein, ja.
Genau, so machen wir das. So, damit wären wir eigentlich am Ende unserer Themen, außer ihr habt noch etwas und sagt, darüber müssen wir noch sprechen.
Nein, meine 207 Distributoren habe ich untergekriegt.
Also 207? Für
209 sogar, ne? Und das fand ich eben beeindruckend, 209 Distributoren.
Schon brutal viel, ne?
Ja.
Schon brutal viel. Weiß man so näheres Umfeld IT? Also da hast du ja gesagt, da ist jetzt auch Hausautomation und Elektro und alles Mögliche mit dabei, ne?
Ja, genau. Aber die Mehrheit ist wohl so um die 150, 160 sind wohl tatsächlich Fokus IT.
Schon ganz schön viel. So, was machen wir zum Abschluss immer?
Die Picks.
Die Picks.
Ne? Genau, habt ihr was?
Ich habe nichts. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas habe. Ich habe weder was gekauft noch irgendwas nennenswertes geguckt oder gelesen. Weihnachtsgeschenke habe ich gekauft.
Du bist so sparsam, Markus. Du bist so sparsam. Du gönnst dir nie was.
Ja, irgendwann hat man ja alles, Christian. Ne?
Ach, so weit ist es schon bei dir, dass man nicht mal mehr Wünsche hat. Ist ja interessant.
Oder ich bin zu fantasielos vielleicht. Aber nein, dann muss ich diesmal passen.
Ja, mal schauen. Vielleicht kriegst du ja irgendein... Wir hatten uns ja vorhin schon unterhalten, vielleicht kriegst du ja irgendwas Schönes zu Weihnachten und du kannst das nächste Mal drüber berichten, weil du total begeistert bist. Gerne. Oder von deinem Staubsauger, Roboter oder wie auch immer. Hast du irgendeine Empfehlung, Alex?
Ich habe eigentlich auch keine Empfehlung. Nein.
Gut, ich habe zwei.
Das haben wir noch nie, oder? Du hast dafür zwei, Christian.
Ich habe ja immer welche mit dabei. Mir fallen immer ganz viele ein zwischen den zwei Episoden. Ich denke mir, das musst du aufschreiben. Und dann tue ich es meistens nicht. Und dann, wenn ich dann immer drüber nachdenke, tue ich mich im ersten Moment auch wieder schwer. Aber gestern ist mir noch ein Dienst eingefallen, von dem ich denke, den muss man hier auch unbedingt mal erwähnen. Und den sollte man auch mal ansteuern. Und dieser Dienst heißt Quora.com. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt.
Noch nie gehört.
Das hört sich zunächst nach einer ganz simplen Geschichte an. Leser stellen eine Frage und andere Leser beantworten diese. So, ist im Prinzip das Grundprinzip. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, ist irgendwie popelig, wenn da jetzt die Frage gestellt wird, mit welchem Reinigungsmittel soll ich denn meine Fenster putzen? Und dann einer schreibt, ja, dann nimmst du am besten dieses oder jenes dazu. Nee, hier geht schon so ein bisschen mehr ins Eingemachte. Das sind wirklich wahnsinnig viele Fragen dabei. Ich hätte es fast gesagt, auf die man selber nicht gekommen wäre, aber die, wie sagt man dann, die schon sehr, sehr speziell sind, aber nichtsdestotrotz hochinteressant sind. Jetzt muss ich gerade mal schauen, immer wenn ich mich hier so aus dem Fenster lehne, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich dann natürlich auch auch ein Beispiel dazu finde. Also gestern hatte ich eben zum Beispiel etwas darüber gelesen, da hat einer gefragt, was passiert eigentlich, wenn auf einem Flug, meinetwegen von München nach Los Angeles, ein Passagier an Bord stirbt? Was passiert denn dann da eigentlich? So. Und dadurch, dass das eine internationale Plattform ist, haben sich dann ein Haufen Leute gemeldet und haben dann mal ihre Antworten drauf gemacht, gingen alle in die gleiche Richtung. Aber das sind so typische Fragestellungen, die da drin beantwortet werden. Und ich kann es also nur empfehlen, da mal ein bisschen rumzustöbern. Da findet man wirklich Erhellendes. Also im Übrigen ist es mit den Passagieren so, dass Passagiere zumindest bis zum letzten Jahr in Flugzeugen nicht gestorben sind. Punkt. Sagt man erstmal, wie ist sie nicht gestorben, aber wenn sie doch tot sind? Ja, sie mögen irgendwie tot sein, sie sind dort aber nicht gestorben. Und warum nicht? Weil es sozusagen keine offizielle Stelle an Bord gibt, die in irgendeiner Form den Tod eines Menschen hätte feststellen können. Ja, es muss ja, muss ja irgendein Arzt sein, der das jetzt hier einen Totenschein ausstellt und sagt, okay, dieser Mann ist wirklich tot. Im Flugzeug ist es einfach nicht möglich. Und dann hat man tatsächlich irgendwie versucht, irgendwo einen Platz frei zu schaufeln und hat den Leichnam dort irgendwie so halb liegend, halb sitzend hin und hat irgendwie eine Decke drüber. Also eine ganz grausige Vorstellung eigentlich. Aber diese Person galt jedenfalls so lange nicht als tot, bis sie unten gelandet waren, ein Arzt an Bord kam und der dann festgestellt hat, dass der dass er tot ist. So. Und ja. Also schaut euch mal um, Quora schreibt sich Quora.com. Kann man sich mit Google einloggen oder mit Facebook oder mit Twitter oder einen ganz normalen E-Mail-Account anlegen und da mal ein bisschen rumstöbern. Es gibt viele, viele Themenbereiche und die Themen kann man dann auch abonnieren. Und es macht wirklich Spaß, weil man dort unheimlich viel lernt.
Und es ist sogar kostenlos.
Und es ist kostenlos, ganz genau. Wirklich, wirklich schön gemacht. Also den wollte ich empfehlen und dann wollte ich noch einen neuen Browser empfehlen. Der heißt Yandex, schreibt sich Yandex. Das ist quasi das russische Google-Pendant. Also jeder kennt da vielleicht den Chrome-Browser. Einige mögen ihn ja sehr gerne, andere mögen ihn nicht. Ich habe lange Zeit einfach mit Safari gearbeitet, weil er hier auf dem MacBook drauf ist. Ich habe aber jetzt mal Yandex kennengelernt und der ist einfach so brutal schnell, dass ich jetzt seitdem mit dem arbeite. Und der hat ein paar gute Features mit drin, wo sich's auch lohnt, das mal sich näher anzuschauen. Die haben auch so eine Art Google Drive mit dabei, wo man 10 GB umsonst bekommt und, also als das, was man kennt. Aber ich finde den Pfeil schnell und sehr durchdacht in seiner ganzen Ausstattung und in dem, wie er daherkommt und wie er auch zu steuern ist. Also den kann man sich ruhig mal draufladen. Ist zwar noch im Moment Alpha-Version, aber macht bei mir einen absolut stabilen Eindruck. So, das war's. Jetzt haben wir alles.
Dann bleibt es nur noch ein frohes Fest, frohes Weihnachten zu wünschen allen Hörern und eine gute Zeit.
So sieht's aus, Markus, ganz genau. Das machen wir dann auch an der Stelle. Ich sage euch auch nochmal ganz herzlichen Dank. Andreas habe ich schon gesagt, aber euch beiden auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr hier dieses Format Channelcast mit unterstützt. Wir kommen ja da auch wirklich voran. Ihr tut ja auch viel dazu, um frohe Kunde zu verbreiten und um andere darauf hinzuweisen, dass wir diesen Podcast machen. Finde ich auch ganz schön, wenn ihr eure Portale da immer ein Stück weit dazu nutzt, das auch zu verbreiten. Wir haben in der Regel so pro Episode mittlerweile zwischen 7.000 und 9.500 Hörer. Das ist ganz, ganz ordentlich. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt, als wir vor gut 3,5 Jahren gestartet hatten, haben wir mal gedacht, wenn wir so 250, 300 Hörer zusammenkriegen, dann sind wir richtig froh. Aber hat sich sehr, sehr gut entwickelt und man wird immer öfter auch darauf angesprochen. Leute kennen es. Ich bin immer wieder verwundert, welche Leute das alles hören oder uns hören. Aber das ist natürlich schön zu wissen. Wir wünschten uns natürlich immer noch ein bisschen mehr Feedback, aber ich weiß gerade in so einer Zielgruppe B2B ist es wahnsinnig schwierig. Ich glaube, die Erfahrung, die teilen wir hier alle, zumindest Markus, ne? Also da ist meistens weniger Feedback gefragt. Also du hast wahrscheinlich auch relativ wenig Kommentare im Blog, nehme ich an, ne?
Ja, es kommen schon Kommentare, aber du hast recht, klar, dass man muss immer schon die Themen anstoßen und einen Kommentar anstoßen, dass was kommt, also.
Ja. Insofern sind wir hier nicht verwundert, aber solange hier Pakete ankommen mit tollen Sachen, für die wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, sind wir ja auch froh. So, dann gehen wir alle jetzt in die Weihnachtspause und ich denke, wir hören uns dann im Januar wieder mit der Folge 44 dann schon. Das heißt, im nächsten Jahr, liebe Kollegen, werden wir irgendwie mal eine kleine Feier aufsetzen müssen, weil dann haben wir Folge 50 und ich denke, da sollten wir dann irgendwie mal schauen, ob wir irgendwie mal ein Hörertreffen organisieren können oder sowas. Vielleicht
wäre eine gute Idee.
Gemeinsam grillen oder ähnliches. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber so dem Gefühl nach müsste das eigentlich in einer Jahreszeit liegen, wo man draußen auch sich schon wieder bewegen kann. Okay, ja, dann alles Gute und bis Januar. Macht es
ja,
gut.
Ja, alles Gute.
Alles Gute und bis dann.
Bis dann.
Ciao.